Ja, Leute, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, als wir die erste Folge vom Questlog Podcast veröffentlicht haben, dass viele Leute gefragt haben: Also, ihr hättet euch schon mal vorstellen können, wer es ja eigentlich so macht. Wer ist eigentlich diese Ray? Weil unsere Streams hier von mir und von Divi, die kennen die meisten unserer ZuhörerInnen schon. Aber scheinbar kennen einige Leute Ray noch gar nicht. Dabei ist sie ja Chef von allem. Und dementsprechend dachten wir uns: Lasst uns doch einfach mal drüber reden, wie es ist, in der Videospielbranche zu arbeiten. Und mit diesem Thema können wir dann auch darüber sprechen, was wir eigentlich so machen, damit ihr einen Eindruck habt, was uns da qualifiziert, über Videospiele zu reden. Ich würde immer noch sagen, nichts. Wir machen es einfach. Und ich glaube, der beste Einstieg ist, darüber zu sprechen, wie wir überhaupt auf den Gedanken kamen, in der Videospielindustrie arbeiten zu wollen und was wir da eigentlich machen wollten. Was waren unsere Berührungspunkte? Und diese Frage gebe ich dann direkt auch mal weiter an Dibi. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war es ja, glaube ich, am unkompliziertesten. Ich bin ja eigentlich da einfach nur reingerutscht als Streamerin. Also ich arbeite ja nicht so tief in der Spielebranche wie ihr, vor allem nicht mit dem journalistischen Hintergrund. Ich wollte gerne, aber das hat nie funktioniert und dann bin ich irgendwie einfach Streamerin geworden.
Okay.
Gut, ne? Gut.
Aber hast du denn damals in Zeitschriften gelesen, an Videospielmagazine?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade GameStar habe ich super viel gelesen. Es war damals so meine ganze MMO-Zeit. Und da habe ich super viele Zeitschriften immer gelesen. Also auch schon seit der Kindheit. Bei mir war das einfach dann so, dass ich, also ich war, ich kann einfach mal ganz kurz ausholen, irgendwie, wo das angefangen hat bei mir. Beziehungsweise ganz, ganz früher. Da wollte ich Lateinlehrerin werden.
Okay.
Ja, super, ne?
Du mochtest Latein?
Ich liebe Latein, ja.
Oh mein
Ja.
Gott.
Ja,
War?
das wär mein Traum gewesen.
Das war dein eigentlicher Traum,
Das war
danach die
mein.
Videospiele.
Aber jetzt bin ich Streamerin. Also ist fast, naja, zwischendurch wollte ich dann später Modedesignerin werden, habe dann deshalb eine Ausbildung angefangen, also nach der Schule, statt Studium, und habe eben so Textiltechnik und Design gemacht. Und nebenbei schon immer viel gezockt halt natürlich und immer gewünscht so, ach ja, ich würde ja so gerne so in Journalismus oder so arbeiten. Aber da gab es irgendwie einfach nie so eine Chance. Mein Wohnort war auch nicht so perfekt dafür, sage ich mal. Ja, und dann habe ich halt während der Ausbildung irgendwann schon gemerkt, so, das wird nirgends hinführen. Das ist zwar eine nette Ausbildung, es macht auch Spaß und alles ist toll, aber beruflich habe ich da keine krasse Zukunft und bin deshalb nochmal studieren gegangen, nachdem ich die Ausbildung fertig gemacht habe. Und habe Germanistik und Philosophie studiert. Und da habe ich dann den Spagat drüber geschafft und bin doch noch im Journalismus gelandet. Habe dann aber eben absolut nichts mit Videospielen zu tun gehabt, sondern habe hier bei der örtlichen Zeitung geschrieben. neben dem Studium und so. Und dann habe ich neben dem Studium noch angefangen, weil ich dachte, ach ja, ich zocke eh so viel, dann kann ich das auch streamen. Und der Rest hat sich dann halt wirklich einfach nur entwickelt. Ich wollte nie Geld damit verdienen. Ich wusste damals nicht mal, dass man Geld verdienen kann. Ich wusste nicht mal, dass Twitch live ist, als ich die erste Male gestreamt habe.
Hast du gedacht, du nimmst was auf?
Ja, ich dachte, das ist eine Aufnahme und ich hatte nur einen Monitor. Und dann habe ich das Spiel geschlossen. Und dann waren da so Nachrichten halt so, hä, wie arrogant, warum reagiert die nicht? Da war ich so, hä? Ich verstehe es nicht. Und erst so nach einer Woche, nachdem ich schon gestreamt hatte, so mit meinen Kollegen im Raid, habe ich dann mal andere Kanäle auf Twitch aufgemacht und habe gemerkt, oh, das ist gar nicht wie YouTube. Oh, das ist alles live.
Also
Oh.
großartig. Also ich bin nicht auch gefragt, hey, wo ist meine Aufnahme hin, als du fertig warst mit deinem
Nee,
Stream?
das war ja gespeichert. Aber ich habe damals so, ich habe das alles so einfach so schnell irgendwie. Und ich dachte auch, das ist wie X-Fire, falls ihr das noch kennt.
Kenne
Da
ich nicht,
konnte
ne?
man,
Ich auch
ja,
nicht.
da hat man auch, das war auch so eine Gaming-Plattform, wo man dann seine Aufnahmen eben geteilt hat und so. Ich dachte, das ist so. Naja. Ja, und dann hat sich das einfach wirklich entwickelt. Also neben dem Studium, dann habe ich gemerkt, dass das Stream so krass gut geklappt hat, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt echt, das ist eine Chance, das ist eine riskante Chance. Aber das wird so schnell, so krass, dass ich mir dachte, okay, dann tu es jetzt. Ich tue es jetzt, okay. Dann habe ich nach dem Studium einfach gesagt, okay, ich streame jetzt nur noch.
Verrückt.
ist bei mir jetzt der wenig spannende Teil, glaube ich.
Nee, also ich meine, ich finde das immer so spannend, wenn man halt, ich weiß nicht, wenn man so heutzutage zurückblickt, ich habe auch so Sachen gemacht, wo ich denke, boah, das war ein richtig krasses Risiko. Und im Grunde genommen war das ja mit dem, nach dem Studium zu sagen, stream jetzt. Ich meine, klar, man hat dann, du hast wahrscheinlich deinen Abschluss gemacht im Gegensatz zu mir. Dann kann man ja immer noch sagen, okay, ich kann mich noch bewerben. Aber es ist ja trotzdem auch ein, es ist ja trotzdem riskant. Und wenn ich mal so zurückblicke, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde, ob ich nochmal so ein Risiko eingehen würde.
Okay, also ich bin bei mir sehr, sehr happy, dass ich das gemacht habe tatsächlich. Ich war sehr unglücklich vorher in dem Job da und ja.
Nee, glücklich bin ich darüber auch bei mir. Aber dazu später mehr dann einfach.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Reveal, Chiara hasst Stream.
Ich, oh, ich hasse das so sehr.
Oh, immer dieses Reden.
Ja, ich reiche einfach das Wort weiter an Ray. Und von ihr weiß ich eigentlich, dass sie auch sehr viel zu erzählen hat. Mal schauen, wie viel es ist.
Aber witzigerweise kann ich mit dem ersten Punkt anfangen. Ich sage immer, wenn ich gut in Latein gewesen wäre in der Schule, wäre ich jetzt nicht hier, sondern würde was ganz anderes machen. Aber ich war so schlecht in Latein.
Oh.
So, Fun Fact. Vielleicht, wenn ich LateinlehrerInnen gehabt hätte, die nicht so kacke gewesen wären, wäre es vielleicht anders gelaufen. Ich wollte eigentlich auch immer was anderes machen. Also ja, Schreiben war halt immer was ich halt gerne beruflich machen wollte, auch Journalismus. Aber ich wollte damals halt ganz dringend aus der Stadt, in der ich gewohnt habe und aufgewachsen wurde, raus. Und ich wollte halt nicht bei einer Zeitung landen und hab Fotodesign studiert. Und habe aber währenddessen halt auch gemerkt, okay, das ist jetzt nicht das, was ich irgendwie mein Leben lang machen möchte. Weil ich halt auch dachte, okay, Hochzeiten oder Porträtstudio, das ist so, das hat irgendwie bei mir nicht so Klick gemacht. Also, und ich sage immer tatsächlich, ich habe mir eigentlich nur eine Wii gekauft und dann ist alles ein bisschen eskaliert. Und so bin ich in die Branche reingekommen. Ich habe mir eine Wii bestellt und habe dann einfach online so ein bisschen geguckt, was es so gibt. Und da hat eine Webseite, hat einfach AutorInnen gesucht für Wii-Berichterstattung. Da dachte ich, warum nicht? Und dann haben die mich genommen. Eine Woche später kam meine Wii an. Das heißt, theoretisch habe ich in der Branche gearbeitet, bevor ich irgendwie meine erste Konsole hatte. Also einfach auf so einem kleinen Blog. Und währenddessen habe ich halt festgestellt, okay, das ist so die Art von Schreiben, die mir echt Spaß macht, zu so einem Hobby, das ich eigentlich super gerne mag. Und habe mich danach halt für ein Praktikum beim Moviepilot beworben und wurde genommen. Und habe da aber auch immer mehr den Fokus auf auf Videospiele und so gelegt. Und ja, von da aus ging es irgendwie so einen zum anderen Job. Also ich sage wirklich, ich wollte eigentlich einen Wii haben. Danach ist einfach alles eskaliert und zwar immer weiter so nach oben eskaliert. Ich brauche das jetzt nicht alles so durchzugehen. Aber jetzt bin ich halt auch schon seit fast 15 Jahren oder sowas in der Branche. Und ja, das ist so die zusammengefasste Version meiner Geschichte da. Also ich war bei Moviepilot, dann bei IGN Deutschland, Gamespilot und dann eben haben wir Gamespilot und GamePro gemerged. Und seit 2 Jahren nicht ganz 2 Jahren, bin ich verantwortlich quasi für All Things, so Editorial, GameStar, GamePro, meine MMO. Das ist so der Status Quo.
Wir können ja, du kannst ja nochmal deinen Titel nennen.
Head of Digital Publishing, ja, weil es sehr, sehr greifbar. Aber im Prinzip heißt es so runtergebrochen jetzt nichts anderes, als ich bin halt für uns, bei uns für die ganzen, also übergreifend für alle Redaktionen verantwortlich. Und arbeite quasi, bin auch in den Chefredaktionen von GameStar, GamePro und meine MMO drin und helfe quasi den Assets einfach, was die Strategie angeht und worauf man vielleicht so den Fokus legt, wo man ausbauen kann, wo man vielleicht was verbessern, verändern kann. Das Ganze auch noch für GameStar Tech und ich bin auch noch für unser Community Management verantwortlich, für unseren Lead of Community Management für Mary und genau. Das ist quasi so meine Hauptverantwortung. Also im Prinzip gucke ich mir halt alles an, was so geschrieben wird und helfe dabei.
Ja, ich habe mir nur gemerkt, dass du Chef von allem bist. Das habe ich, glaube ich, so etabliert. So ist meine Eselsbrücke und du löst Probleme. Das habe ich mir so.
Ja, ich löse Probleme. Das ist tatsächlich so. Das ist so das Ding. Ich löse Probleme.
Du bist wie dieser eine Charakter von Pulp Fiction, der gerufen wird, wenn dann irgendwie ein Auto sauber gemacht werden muss, wo eine Leiche drin liegt und alles ist voller Blut und so.
Okay, das aber mit Artikeln manchmal.
Mit
also,
Artikeln, ja. Genau. Manchmal sind auch Artikel dabei, nicht nur Leichen.
Ja, dazu kann ich logischerweise nichts sagen. Ne? Das wär,
ja, verstehe ich. Das ist dann ein anderer Podcast.
Das kommt eine andere Folge.
Ja, genau. Ja. Ja. So wie man am besten, keine Ahnung, Leichengeruch wegkriegt und sowas. Das würde ich sagen, das ist definitiv ein eigener Podcast.
Die besten Maisfelder zum Leichen entsorgen, ja. Und wo ihr sie in Deutschland findet, genau.
Ja. Top 10 Wälder zum Vergraben.
Sind für unseren Reiseblog.
Wie ist das so schnell eskaliert? Ja, das machen wir beruflich.
Ja, sehr weiß gut. Ich jetzt auch nicht, wie das passiert ist.
Eigentlich wolltest du nur eine Wii haben.
Plötzlich habe ich Leichen entsorgt. Naja.
Das dazwischen ist halt nicht so kommt. Gut.
Ja, also bei mir war so, dass ich, wenn ich jetzt so richtig zurückblicke, als Kind wollte ich erstmal Comedian werden, weil ich immer ein Klassenclown war und ich mochte es, Leute zum Lachen zu bringen. Und dann dachte ich, weil meine Eltern gesagt haben, ja, also Comedian, die haben ja alle studiert, die sind super intelligent, die sind super schlau. Und ich dachte mir, boah, die haben mega IQ, so, da nie im Leben kann ich Comedian werden. Gut, ist schon mal aus der Liste weg. Und dann wollte ich Comiczeichnerin werden, weil ich gerne Comics als Kind gezeichnet habe. Und ja, irgendwann mal hatte ich dann so ein wachsendes Interesse an Videospielen. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich nicht so oft spielen durfte als Kind. Und dementsprechend habe ich versucht, anders dieses Medium zu konsumieren, indem ich halt dann Magazine gelesen habe. Und selbst dann dachte ich mir, nee, nie im Leben werde ich über Videospiele schreiben. Ich bin so schlecht in Deutsch, in der Schule immer die schlechtesten Noten geschrieben. Und ja, habe dann irgendwann mal zwischendrin mit dem E-Sport angefangen, als ich dann halt das Internet entdeckt habe auf der Konsole Xbox 360 und habe dann halt eben kompetitiv Call of Duty gespielt. Und dadurch sind halt Kontakte entstanden zur E-Sport-Branche. Und dann habe ich da irgendwie Jobs bekommen. Unter anderem bei Deserto, was jetzt aktuell international, glaube ich, eine der größten E-Sport-Seiten ist. Die hatten damals noch eine deutsche Abteilung, die hatte ich früher geleitet. Und mein Plan war, ich fange auf jeden Fall im E-Sport an. Das ist meine Zukunft und wollte nach Köln ziehen. Doch dann kam es irgendwie doch anders. Ich habe dann doch angefangen, über Videospiele zu schreiben. Das war immer alles so in meiner Freizeit, neben der Schule, neben dem Studium und so. Und ich muss sagen, das Schreiben selbst hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber so in dieser Branche drin zu sein, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich halt Erfahrung sammeln können in der Videoproduktion, dass man einfach so ein bisschen von der Kamera moderiert hat, dass man sich überlegt hat, was für coole Videoideen können wir uns einfallen lassen, um da ja, Videospiele zu zeigen oder Berichterstattung zu machen. Ja, und eines Tages habe ich mich dann halt einfach bei Rocket Beans beworben, als ich während meines Studiums gemerkt habe, das ist nichts für mich. Ich hasse dieses Theoretische. Warum wurde ich nicht im Studiengang Medienwissenschaften aufgenommen? Ich mache das doch schon, seit ich 14, 15 bin, mache ich irgendwas mit Medien. Aber nur weil meine Noten zu schlecht waren, ja, wurde ich halt nicht da aufgenommen und habe dann gesagt, ach, eigentlich habe ich schon irgendwie so viel Erfahrung sammeln können. Ich bin nicht der Meinung, dass das Studium mir irgendwas beibringt und habe mich dann einfach dann bei Rocket Beans beworben und das hat dann funktioniert, glücklicherweise. Und ich habe aber dann auch mein Studium abgebrochen, ohne Abschluss, und das ist das, was ich meine mit, bin ein großes Risiko eingegangen, weil ich projektbezogen eingestellt war. Das heißt, ich war nur für dieses eine Projekt eingestellt und wenn das dann durch ist, gibt es keine Garantie, dass mein Vertrag verlängert wird. Es ist in der Medienbranche ja grundsätzlich meistens so, dass du dann erstmal einen befristeten Vertrag hast, dann musst du hoffen, dass der verlängert wird und so. Also da ist immer ein Risiko dabei, aber mir war das irgendwie in dem Zeitpunkt egal und bin dann nach Hamburg gezogen. Einfach in der Hoffnung, ja, die werden mich schon übernehmen. Haben sie nicht gemacht? Ich war dann 6 Monate da und dann hieß es, ja, hey, du bist voll cool, aber wir haben das Budget nicht. Und dann dachte ich, Mist. Und ja, dann habe ich getwittert, dass ich gerade nach neuen Stellen nach einer neuen Stelle suche. Ich habe es einfach wirklich nur getwittert und dann habe ich tatsächlich ein paar Angebote bekommen. Und ich hätte nie gedacht, dass einfach Twitter viel praktischer ist, weil ich musste keine Bewerbung schreiben. Ich musste vielleicht einen Lebenslauf zuschicken, das war's. Und dann habe ich 2 Angebote bekommen bei so PR-Agenturen. Und die eine wollte halt, dass ich regulär halt ein PR-Volontariat mache. Ich weiß nicht, es geht vielleicht 3 Jahre oder so. Und ich dachte mir, nee, das dauert mir viel zu lange. Bis ich dann mich als Junior-PR-Beraterin betiteln darf, muss ich über 3 Jahre lang da bleiben. Und bei der anderen PR-Agentur konnte ich das so verargumentieren, dass ich halt, was das Berufsfeld angeht, schon sehr viel Erfahrung sammeln konnte, eben durch meine E-Sport-Erfahrung, durch das Leiten von Deserto Deutschland und so. Und dann haben die gesagt, ja, das ist okay, du machst dein Volo 6 Monate und dann hast du den Titel des Junior-PR-Beraters. Und ich, ja, bei euch fange ich an. Und genau, dann habe ich eben da noch Erfahrung sammeln können. Das war dann, da war ich dann Volontärin, also PR-Berater-Volontärin für Activision Blizzard und Spotify. Aber mein Fokus war Activision Blizzard. Und als ich damit fertig war, hat sich Rocket Beans nochmal gemeldet, dass sie gerne hätten, dass ich doch nochmal bei denen arbeite. Die haben nochmal alle Budgets zusammengekratzt und dann habe ich da angefangen. Ja, und jetzt bin ich selbstständig seit 2 Jahren und streame jetzt auch.
Ja, jetzt verstehe ich das mit dem Risiko auf jeden Fall doch ein bisschen mehr, ja.
Ja. Ich meine, bei mir war das Stream ja auch noch mal ein größeres Risiko. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir damals aussah. Aber ich habe halt einfach mir gedacht, hey, keine Ahnung, ob ich davon leben kann. Aber ich will es einfach mal versucht haben, selbstständig zu sein, meine Tage selbst einteilen zu können. Und wenn ich was mache, dass ich sofort sehe, was mit ja, weiß ich nicht, meinem Geschäft passiert. Ich finde, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, dann machst du irgendwie den Job. Aber du siehst manchmal nicht so richtig, inwiefern profitiere ich davon, inwiefern profitiert die Firma davon. Und jetzt, wo man selbstständig ist, weiß ich halt immer, wenn ich viel mache, dann profitiere ich viel davon. Wenn ich wenig mache, dann leide ich halt darunter. Und das ist entweder ein Fluch, aber auch manchmal ein Segen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, klar.
So viel die Kurzzusammenfassung. Jetzt habe ich natürlich auch die Community gefragt, was wollten die schon immer wissen zum Thema, wie es ist, in der Videospielbranche zu arbeiten. Und da gibt es ein paar Fragen, die jetzt schon zu unserem Einstieg passen, nämlich, wie kommt man da überhaupt rein? Also im Falle jetzt von Ray, weil Divi ist ja quasi so Self-Starter.
Okay, ja.
Hast, ich hab das lieber gemacht. Hast du das Gefühl gehabt, Ray, dass du irgendwas mitbringen musstest? Oder wie lief dein Bewerbungsgespräch ab? Hast du von Anfang an das Gefühl gehabt, du bist qualifiziert?
Nein. Also ganz, ganz bestimmt nicht. Dadurch, dass ich halt wirklich so, also ich habe halt schon immer sehr viel geschrieben. Das heißt aber halt nicht, dass ich gut darin war oder halt auch, was du gesagt hast, ne? Ich war auch nicht gut in Deutsch. Also es kam halt immer so, kam dann erst mit der Zeit, je mehr ich halt geschrieben habe und je mehr ich einfach auch mich irgendwie mit Schreiben beschäftigt habe. Aber also mein erstes Bewerbungsgespräch war ja bei Moviepilot damals als Praktikantin auch für 6 Monate. Ne? Also das war, wobei damals war es tatsächlich noch ein bisschen krass, auch mit einem, ich musste, glaube ich, wobei, nee, es wurde erst nach mir eingeführt, dass man einen Test machen musste, wie sehr man sich mit Filmen auskennt. Aber ich Glück gehabt, da wäre ich, glaube ich, eiskalt durchgerasselt. Aber ich hatte einfach dadurch, dass ich halt schon für Blogs und sowas geschrieben hatte, hatte ich halt einfach ein kleines Portfolio, sag ich mal, und konnte halt zeigen, okay, ich kann was. Und dann das einzige, sagen wir mal, richtige Bewerbungsgespräch, das ich danach noch hatte, war bei IGN. Das war auch erst für ein Praktikum. Und ich hatte eigentlich damals gesagt, ich möchte kein Praktikum mehr machen, weil irgendwann hat man halt auch einfach mal genug davon. Aber das war halt IGN. Und ich hatte halt einfach nur diese große Gaming-Marke im Kopf und wusste nicht, dass Deutschland viel, viel kleiner war. Und hatte mich dann da beworben. Also es ist halt so, war ganz interessant zu sehen dann, was so die Anforderungen irgendwie sind, noch nicht mal von den Leuten, die da arbeiten, sondern halt auch von der Community, was man alles mitbringen soll, muss, etc., um halt in den Job zu arbeiten. Aber im Prinzip, was ich halt gelernt habe in den letzten paar Jahren, auch als eine Person letztendlich, die viele Leute eingestellt und auch ausgebildet hat. Also ich habe sehr in den letzten Jahren, was ich auch nie gedacht hätte, dass es ist, was ich mal sagen kann, ich habe sehr, sehr viele Online-RedakteurInnen ausgebildet. Im Prinzip, man muss nicht irgendwie groß irgendwas mitbringen. Also, wenn wir Ausschreibungen machen, steht da auch immer drin, meistens irgendwie schon, dass man irgendwie sagt, ein abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung oder irgendwas. Aber das ist auch, wir schreiben das rein, ja, und es ist halt auch immer ein Bonus, zu sehen, dass die Leute halt einfach schon auch was ausprobiert haben und halt sich sicher sind, dass sie halt in diese Richtung gehen wollen. Aber letztendlich, wir haben ganz viele Quereinsteiger. Also wenn ich mir auch angucke, was zum Beispiel studiert wurde, da war alles irgendwie von Medienwissenschaft über Philosophie, über BWL, über Jura, über Archäologie, glaube ich auch mal. Also es ging wirklich in alle möglichen Bereiche. Manche Leute kamen auch, haben sich halt direkt nach der Schule beworben. Also wichtig ist natürlich ja Leidenschaft für Videospiele, aber halt auch schreiben können und wollen. Weil das ist halt so der Hauptteil, weil anders als halt viele immer denken, sitzen wir halt nicht den ganzen Tag da und spielen, sondern es ist halt einfach irgendwo ein Bürojob. Genau, aber es das heißt halt auch, was Quereinsteigen angeht. Also ich habe ganz viele Leute, die sich bei uns bewerben, einfach die vorher halt schon einen Blog hatten oder irgendwo halt mit einer einfach Texte online veröffentlicht hatten, also einfach weil sie Bock drauf hatten. Und das ist halt immer so gute Texte und gute Arbeitsproben sind halt einfach immer sehr, sehr viel mehr wert, als irgendwie zu sagen, okay, ich habe Germanistik studiert und dies und das gemacht, weil das ist das, was man Leuten dann sowieso immer so ein bisschen dann, ich will nicht sagen, austreiben muss, aber halt so dieses Schreiben, was man halt an der Uni lernt, dieses sehr wissenschaftliche und sowas, ist halt gar nicht das, was man halt zumindest halt im Online-Journalismus, im Videospieljournalismus oder Online-Redaktion, wie auch immer man es nennen möchte, unbedingt braucht. Und das meiste lernt man sowieso währenddessen. Also wir bilden ja auch viel aus, wir haben immer noch Trainees. Praktika ist eher selten geworden. Wir hatten auch mal eine Zeit lang Volontariate angeboten. Aber ja, wir bilden halt die Leute auch aus, weil, ne, was du wirklich brauchst, um in diesem Job zu arbeiten, das ist ganz, ganz viel einfach Learning by Doing.
Also, ja, das würde ich unterschreiben. Also, bei mir war das ganz ähnlich so. Ich habe ja eben angefangen, ohne dass ich dafür irgendwie bezahlt wurde, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich kann immer nur den Vergleich ziehen, halt bei Deserto, weil ich ja dann auch immer nach RedakteurInnen geguckt habe. Und dann hat es bei manchen schon gescheitert, dass sie mir pünktlich eine Probe, eine Leseprobe geschickt haben. Also, wo ich mir denke, okay, wenn das da jetzt schon dran scheitert, dann brauche ich mit der Person auch nicht weiterarbeiten.
Ja.
Und meine Zeit da weiter verschwenden. Und ich denke, das ist der Hauptpunkt, wo es bei den meisten Leuten einfach nicht funktioniert ist, dass dann doch die Motivation nicht groß genug ist, um da Zeit und ja, Arbeit reinzustecken. Und da, das muss dann, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann auch sagen, dass als ich bei Rocket Beans angefangen habe, ich hatte schon mit Kamera gearbeitet. Also ich war nicht hinter der Kamera, ich war dann vor der Kamera und wir haben dann, wie ich schon eben erzählt habe, so ein paar Sachen, als ich dann noch in der E-Sport-Organisation war, konzipiert für die Gamescom, was wir denn da alles filmen wollen und wie wir die Berichterstattung machen wollen und so. Aber dann sowas bei Rocket Beans zu machen, dann ein Format, das war damals für Red Bull, auf die Beine zu stellen, das war komplett was anderes. Ich habe da keine Ahnung gehabt, habe mit einem richtig erfahrenen Producer, der da immer noch arbeitet, Grüße an Max, by the way, richtig guter Arbeitskollege, zusammengearbeitet und der schon so viel Erfahrung hatte. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott, weiß er eigentlich, dass ich im Grunde genommen gar keinen Plan habe? Der nutzt die ganze Zeit so Begriffe, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich habe immer so getan, als würde ich ihm wissen, was er sagt. Und er, was meinst du, was brauchen wir für Technik, wenn wir das jetzt aufnehmen? Ja, bestimmt noch so eine Red-Kamera und bla bla und wö und das Objektiv und ich nur, ja, du wirst das schon wissen. Aber das war halt Learning by Doing. Ich habe das dann, klar kenne ich mich immer noch nicht mit Kameras aus, aber ich habe dann sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können. Und ich denke, das ist halt auch einfach das, was man den Leuten mitgeben muss. Mach einfach schon mal irgendwas, damit man sieht, dass du darauf Bock hast.
Einmal das und auch zum Beispiel, also wir suchen ja auch immer nach Freelancern, ne? Und auch das irgendwo ernst zu nehmen, weil die Arbeit mit Freelancern, was viele auch nicht wissen, ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig, so auf unserer Seite. Ne? Also, weil einmal, es gibt halt immer so einen Pitch-Prozess, wo halt jemand einfach kommt mit der Idee, dann feilt man da vielleicht gemeinsam noch so ein bisschen dran. Und dann auch, wenn der Text kommt, der wird ja manchmal noch komplett überarbeitet. Und das kann wirklich lange dauern, so einen Text zu redigieren, gerade wenn eine Person vielleicht noch nie für dich geschrieben hat oder halt ganz Neues und sowas. Also da fließt wirklich sehr, sehr viel Zeit und Arbeit rein, was, glaube ich, auch gar nicht oft gesehen wird. Na, das ist halt nochmal das am Ende, sag mal, einer Redaktion teilweise noch wirklich viel drinsteckt, da dann einen runden Text draus zu machen, der halt veröffentlicht werden kann. Oder halt, wie viele Texte letztendlich auch abgelehnt werden müssen, wenn wir sagen, okay, da passt halt irgendwas nicht. Ist halt auch mal wieder interessant zu sehen, dass wir über die Jahre hinweg habe ich halt immer wieder identische Pitches auch bekommen. Ist ganz spannend zu sehen, wie sich manche Sachen halt total verändern und manche halt überhaupt nicht. Aber genau das, was du halt sagst, einmal so dieses halt Learning by Doing. Und auch einfach dieses Offensein für Feedback, für Lernen, für sich weiterentwickeln, weil das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Weil gerade wenn man online arbeitet, egal welche Art von Job mit dem Internet, es entwickelt sich halt immer unglaublich viel. Es gibt immer wieder unglaublich große Entwicklungen, sei es jetzt aktuell auch wenn mit dem ganzen Thema KI letztendlich, ne, oder SEO oder was auch immer. Also einfach Tools, die da sind und die man halt irgendwie berücksichtigen muss, oder nicht ignorieren kann. Und für sowas halt auch offen zu sein und sich nicht so fest zu klammern an dem, was man halt, keine Ahnung, es ist immer was sehr, sehr Persönliches, irgendwie einen Text zu, oder es kann was sehr Persönliches sein, einen Text zu schreiben. Und es kann entsprechend auch manchmal wehtun, wenn da dann irgendwie bearbeitet wird oder Feedback kommt, das man halt vielleicht nicht gut findet oder so. Aber das ist halt auch was man auch lernen muss. Und das war halt auch, das ist so mit am härtesten, das habe ich auch am eigenen Leib einfach so erfahren, so dieses eigene Ego, wenn es um Texte geht, auch einfach so abzulegen und einfach zu lernen, okay, ich schreibe halt. Ich kann für mich schreiben. Es gibt Texte, die schreibe ich halt nur für mich. Und wenn sie nicht scheiße sind, kann man sie halt mal veröffentlichen. Aber halt, man schreibt halt für andere. Und das ist somit eines so der wichtigsten Dinge, die man halt lernt. Und auch wenn so Begrifflichkeiten wie SEO, was ja viele immer so abtun, ist halt ein Tool, wie eine Tastatur. Es ist halt was, was halt anderen Leuten es leichter macht, deinen Text zu finden und zu lesen an manchen Punkten. Und sowas halt zu berücksichtigen. Und da halt offen zu sein für Entwicklungen, die da sind, ist halt, glaube ich, echt super wichtig. Und das ist was, woran dann doch manche Leute auch, ich will jetzt nicht sagen scheitern, aber dann halt doch einfach so sich ein bisschen so die Zähne ausbeißen.
Ich will jetzt auch noch mal kurz auf das Thema Streaming eingehen, weil ich das aus eigener Erfahrung, würde mich das jetzt auch interessieren. Ich wollte damals zum Beispiel nie Vollzeitstreamerin werden, weil ich davor riesen Respekt habe. Und ich glaube, viele Leute haben da auch immer einen falschen Eindruck von dem Job, dass man da auch nur da sitzt und Videospiele spielt. Und ich hatte das halt damals immer neben meinem Vollzeitjob gemacht. Und da haben mir meistens 3 Stunden gereicht und ich war schon mega, mega im Eimer, halt einfach von der Arbeit schon und dann nochmal irgendwie mit Leuten interagieren, 3 Stunden durchgängig irgendwie konzentriert zu sein. Und da möchte ich natürlich von unserer Expertin Divi gerne wissen, was meinst du denn, muss man mitbringen, um Streamer zu werden?
Eigentlich nichts, ne? Also, das hört sich so doof an, aber du musst ja keinen Abschluss haben, du musst nichts können, du musst, also.
Ja gut, aber das sind ja alles so Sachen, die die Leute einreden, dass du einen Abschluss für irgendwas brauchst, aber ich finde schon, man muss ja ein gewisser Typ Mensch sein, um Streamen durchhalten zu können. Weil das passiert
Ja.
ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, dass du dann davon leben kannst.
Ja, das stimmt schon. Vor allem, also was man viel beobachten kann, ist gerade, dass in den letzten Jahren, als Streaming halt ein bisschen geboomt ist, dass sehr viele junge Leute angefangen haben zu streamen und sich selbstständig damit zu machen, die halt nichts in der Hinterhand hatten. Und wenn du dann halt super schnell wächst, kannst du eben auch super schnell natürlich wieder fallen und nichts mehr verdienen damit oder so gut wie nichts. Und da sieht man gerade bei sehr vielen jüngeren Leuten, dass sie eben nicht gucken, dass sie trotzdem noch eine Ausbildung wenigstens machen, irgendeinen Abschluss oder ja, sich einen Plan B zurechtlegen und auch nicht unbedingt Geld zurechtlegen. Und dementsprechend muss man schon irgendwo ein bisschen planen, einfach würde ich sagen. Also ein bisschen vorausplanen. Also ich hatte mir damals zum Beispiel, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, sehr viel Geld zurückgelegt. Ich habe sehr lange, wirklich lange gespart, damit ich weiß, dass wenn ich merke, oh, jetzt geht die Tendenz in den Keller, dass ich merke, wenn das so ein paar Monate so ist, dass es wirklich gar nicht mehr geht oder dass ich irgendwie Mist baue und auf einmal gebannt bin, dass ich weiß, ich habe jetzt ein paar Monate Zeit, um meinen Hintern hochzubekommen und was zu finden und habe trotzdem noch Geld irgendwo brat liegen.
Hast du für uns so einen kleinen Einblick, wie dein Alltag so aussieht, jetzt wo du ja groß bist und wahrscheinlich auch super busy und so? Und dann ist es ja nicht nur das, was du vor der Kamera machst, sondern da passiert auch sehr viel im Hintergrund.
Ja, das ist tatsächlich immer der entspannte, schöne Part vor der Kamera. Also das Live-Sein ist ja immer so, das fühlt sich für mich mittlerweile ein bisschen an wie die Belohnung irgendwie quasi. Weil mittlerweile, ich mache ja sehr, sehr, sehr viele Sachen mit Kooperationen und sehr viele Placements eben auch und bin super froh, dass ich in der Agentur bin. Ich wurde letztens in meinem Freundeskreis gefragt, die sich nicht so mit Streaming auskennen. Was? Du hast ein Management? Wofür denn das? Hä, du? Ja. Wenn ich jetzt diesen ganzen Schriftverkehr auch noch komplett selber machen müsste, ich würde durchdrehen. Also das ist, ja, da bin ich sehr froh drüber, dass ich halt ein paar Ansprechpersonen habe im Management. Eigentlich ist das so, dass ich halt dann, ja, ich stehe auf, ich gucke meine Mails durch, ich ja, schreibe ein bisschen halt hin und her, was ich wann, wie, wo plane, bereite meine Kampagnen halt vor, wenn ich Kampagnen habe, oder mache so Kleinigkeiten wie, also das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber halt so Social Posts vorbereiten und sowas. Ich bin absolut kein Mensch, der irgendwie Social Media mag, deswegen nerven mich solche Kleinigkeiten sehr. Aber das muss halt irgendwo auch mal irgendwann gemacht werden, ne? Ja, das ist halt so, dass das drumherum dann öfters mal größere Events planen, die halt manchmal noch in 2 Monaten entfernt liegen, die aber halt trotzdem schon mal durchgeplant werden müssen, weil da meist auch viele andere Menschen mit drin hängen. Und dann irgendwann, wenn das durch ist, oh, dann geht's in den Stream. Dann streame ich meist viel zu lang, gehe dann meist viel zu spät ins Bett. Und dann stehe ich auf und dann wache ich auf zu einem Berg von Mails, wo ich mir denke, ach Mann, warum habe ich gestern nicht ein bisschen kürzer gestreamt? Dann hätte ich gestern noch drauf antworten können. Mist. Also eigentlich immer dieser Ablauf. Ja. Ansonsten halt natürlich, wie gesagt, viele Special Events, auf die man so hinarbeitet, ob das jetzt irgendwie Messen sind oder so, wo man halt schon Monate im Voraus manchmal Sachen plant und ja.
Ich finde es komplett krass, weil die meisten Leute ja mindestens 8 Stunden oder 6, 8, 10 Stunden streamen. Und normaler Job, da arbeitest du ja auch so 8 Stunden am Tag. Und jetzt hast du ja mal gerade, also gerade erwähnt, du streamst meistens zu lange. Da kommen vielleicht auch mal 12 Stunden zustande, je nachdem, wie viel Spaß dir vielleicht gerade ein Spiel macht. Und dann musst du aber noch Papierkram machen. So, wenn du angestellt bist, dann machst du vielleicht auch ab und zu mal Überstunden, vor allem in der Gaming-Branche. Aber dann machst du hauptsächlich danach noch Haushalt und das war's. Aber so ist es halt, du streamst dann 8, 10, 12 Stunden. Du musst Papierkram noch machen, du musst deine Postings noch machen. Dann hast du auch noch Haushaltszeug zu klären und so. Also da kommen schon sehr viele Arbeitsstunden zustande, was ich halt super, super krass finde. Da hätte ich gerne mal den Vergleich. Wie kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Stunden du am Tag arbeitest?
Boah. Ich würde schon sagen, so 14, 15 Stunden meistens tatsächlich. Also es ist wirklich, wirklich viel, ja. Ist ja auch viel Vorbereiten, Nachbereiten eben noch, ne? Gerade wenn du dann so eine Kampagne beendet hast, dann machst du dann noch deine Reportings, dann machst du noch dies und das. Das ist immer irgendwo ganz viele Kleinigkeiten, die sich anhäufen.
Ja, das ist schon krass. Ray, wie ist es bei dir?
Also auf die Zahlen komme ich nicht, aber ich würde da jetzt halt auch spielen bei mir, bei uns nicht ganz rausrechnen, aber halt so, ich meine, bei uns sieht man ja auch einfach nur oft das, was auf der Webseite ist und nicht halt dieser ganze Baum im Hintergrund von Meetings und Planung und mein, für sowas wie Social haben wir zum Beispiel komplett eigene Abteilungen, die sich halt nur um sowas kümmern. Aber also sagen wir mal, ich habe irgendwo 8 bis 10 Stunden Tage an den meisten Tagen. Und bei uns kommen natürlich halt auch noch Spielen mit dazu an vielen Punkten, gerade wenn es um die TesterInnen geht. Aber das ist halt sehr unterschiedlich. Also bei mir muss ich halt auch sagen, ich spiele ja privat dann einfach sehr viel, aber alles, was ich benutze privat jetzt gerade sehr großzügig, weil ihr werdet es vielleicht auch kennen, so richtig ausschalten, abschalten kann man dann halt auch teilweise nicht mehr. Weil selbst die Sachen, die ich halt spiele, die jetzt irgendwie nicht gerade, sagen wir mal, offensichtlich für die Arbeit relevant sind, da ziehe ich halt trotzdem immer was raus. Also es ist irgendwie so eine Berufskrankheit, die man immer hat. Auch als ich noch als Fotografin gearbeitet habe, war ich die schlimmste Person, der man Urlaubsfotos zeigen konnte. Ich habe die einfach im Kopf immer so analysiert und auseinandergelegt und die Belichtung und keine Ahnung. Also es ist halt sehr schwer, so diesen Berufspart dann, gerade wenn man halt irgendwas macht, wo man halt mit so einer Leidenschaft drin ist, wo so ein Hobby da dabei ist. Also es das heißt, selbst wenn ich hier von meinem Rechner weggehe oder aus dem Büro weggehe, und dann zum Beispiel halt irgendwas spielen gehe, trotzdem bleibt das halt irgendwie im Kopf, aber ich komme dann trotzdem nicht auf solche Stunden wie das, was halt Digi gesagt hat, oder wenn dann halt irgendwie mal zum Messezeitraum oder wenn wir halt irgendwie gerade die große Budget-Jahresplanungsphasen und sowas haben, aber das kann ich mir dann halt auch ausgleichen. Was dann natürlich der Vorteil von einer Festanstellung ist, wo ich dann einfach sage, okay, wenn ich halt Überstunden mache, dann kann ich die ausgleichen und kann mir dann halt irgendwie mal an einem anderen Tag eher gehen oder halt einfach einen Tag Freizeitausgleich nehmen. Also das ist mir halt auch immer sehr wichtig, auch bei unseren Leuten, wenn sie halt zum Beispiel irgendwas testen, weil ich meine, für alle, die es halt nicht so wissen, wir kriegen Testmuster zugeschickt und es kann halt wechseln, wie lange wir die halt im Voraus zugeschickt bekommen oder halt wie knapp es dann ist. Und wir so haben dann halt auch immer so Daten, so Embargos, Daten, wo dann alle mit ihrer Berichterstattung rausgehen, die wir natürlich dann halt auch einhalten wollen, um keinen Nachteil zu haben. Und da muss man dann teilweise schon ordentlich reinhauen. Und es ist dann halt auch immer wichtig, dass wir sowas ausgleichen können. Das ist halt so ein Vorteil der Festanstellung, so im Vergleich zum ja, auch zum Freelance-Dasein, weil bei uns wird es dann auch nachgehalten, weil ich weiß, dass wenn ich halt nur auf mich gucken würde, dann wäre es vielleicht teilweise auch so, wie was du gesagt hast, Divi, dann verliert man sich manchmal so ein bisschen oder ist dann halt so in der Zone drin. Aber wenn andere Leute nachhalten und halt sagen, hey, ist nicht, du hast jetzt schon so und so viel gearbeitet, hör mal bitte auf, mach mal bitte Feierabend, gleich mal bitte aus, ist dann halt nochmal was anderes.
Also ich komme, glaube ich, auch nicht auf diese Stunden. Bei mir hat es aber auch den Grund, dass ich angefangen habe, also dass ich mich entschieden habe, selbstständig zu sein, weil ich Burnout hatte. Und dann habe ich mir gesagt, ich teile mir das jetzt selber ein und gucke, was für mich am gesündesten ist. Bei mir variiert es auch manchmal, aber halt nicht so, dass ich 12 Stunden, 10 Stunden streame, sondern halt, wenn ich krass lange streame, dann sind es 8 Stunden. Ich versuche halt immer so 5 Stunden zu streamen. Und dann habe ich noch, wenn ich das mit einem normalen Arbeitstag vergleiche, noch so 3 Stunden, um Papierkram zu machen. Und schaue halt auch, dass ich normal Wochenende habe, damit ich mich halt regenerieren kann, weil ja, es ist auf jeden Fall etwas, wo man nochmal so ein bisschen mehr auf sich achtet, wenn man dann gemerkt hat, okay, ich war jetzt mal überarbeitet und jetzt gucke ich mal, dass das nicht nochmal passiert. Und bei mir habe ich festgestellt, dass das halt auch trotzdem so gut funktioniert. Aber ich streame ja nicht nur, sondern ich moderiere ja auch ab und an mal, wenn ich da auch mal einen Job kriege, da mich jemand anfragt und sagt, oh, hättest du denn mal gerne Bock, das und das zu machen? Ja, und da fließt ja auch noch mal ein bisschen Arbeitszeit mit rein. Und dennoch, also manchmal klappt es besser, mal weniger. Glaube ich, dass ich ein einigermaßen gesundes Arbeitsleben führe. Wenn ich es einschätzen müsste, würde ich wahrscheinlich auch sagen, 8 bis 10 Stunden sind es bei mir. Aber ich versuche da immer noch so ein bisschen so eine Struktur reinzubekommen, die funktioniert, wo jetzt mein Stream vielleicht nicht drunter leidet oder die ZuschauerInnen, wenn ich dann irgendwie was absagen muss, weil ich dann freelance-mäßig irgendwie einen anderen Auftrag habe und sowas. Das ist immer ein bisschen schwierig, das zu balancen. Und bis heute weiß ich nicht richtig, was bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt Freelancer eher oder bin ich jetzt Streamerin und so? Und ich kann mich immer noch nicht so richtig entscheiden. Ja, aber grundsätzlich bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Entscheidung. Und ich hatte ja, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, auch die Community gefragt, ob sie Dinge wissen wollen über uns, über unseren Job, über die Branche. Und ich finde, da passt eine Frage sehr gut, nämlich, ob wir das alles nochmal machen würden. Ob wir jetzt mit all dem Wissen, was wir haben, nochmal in die Gaming-Branche einsteigen würden. Und falls ja, würden wir genau dieselben Stellen nochmal machen. Wie sieht es da bei Divi aus?
Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich wünschte, ich hätte das schon noch einen Ticken früher gemacht und vielleicht auch mal früher mit YouTube angefangen. Also auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine totale, also bei mir jetzt eine totale Chance und ist sehr, 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 sehr schön. Also auch wenn ich so viele Stunden halt arbeite, es ist nicht zu vergleichen mit der Arbeit, die ich vorher gemacht habe. Es fühlt sich ja ganz anders an. Es ist nicht so. Es ist auch sehr anstrengend, klar, aber es ist nicht so ein. Es fühlt sich halt anders an. Und wie ich schon sagte, Stream gerade fühlt sich dann halt direkt an wie eine, ein bisschen wie eine Belohnung, wie halt der schöne Part der Arbeit. Und ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen. Ich hätte alles ein bisschen früher gemacht und ja.
Ray, wie sieht's bei dir aus?
Kommt wirklich, glaube ich, drauf an welchem Tag du mich fragst. Weil, also es schwankt bei mir so ein bisschen. Also, weil einerseits würde ich sagen, ja, ich würde alles nochmal genau so machen. weil bei mir da doch an vielen Punkten der Idealismus kickt und ich halt jetzt auch in einer einfach sehr privilegierten Position bin, dass ich halt die Möglichkeit habe, Dinge zu ändern und halt irgendwie dazu beizutragen, Dinge besser zu machen. Und also auch so in den letzten Jahren habe ich halt viel daran gearbeitet, dass halt, das klingt jetzt blöd, aber Menschen wie ich auch einfach mehr einen Platz halt in dieser Branche haben. Und das heißt, allein von dem Standpunkt aus würde ich sagen, ja, ich würde alles immer wieder genauso machen, auch weil ich echt stolz drauf bin, was wir so bis jetzt geleistet haben und leisten konnten und auch wie viele Leute ich einfach helfen konnte, so diesen Einstieg in diese Branche zu finden, die halt jetzt einfach, ne, so viel bewirken. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, würde ich nochmal machen. Ich glaube, so die, wenn ich so sage, Dinge, die ich ein bisschen bereue oder wie ich ein bisschen traurig bin, dass ich halt selbst, also nicht mehr so zum Schreiben komme, wie es halt immer wollte. Also ich habe ja einfach angefangen in der Videospielbranche zu arbeiten, weil ich halt einfach über Videospiele schreiben wollte. Und ich bin aber so schnell in Positionen gekommen, wo das halt nicht mehr so mein Hauptfokus war.
Suffering from success.
Ja, ein bisschen. Also ich bin halt immer irgendwie so reingestolpert. Ich war halt versehentlich irgendwie gut in dem, was ich getan habe. Und das ist halt so, also jetzt ist halt ganz viel einfach so Menschen managen ja einfach mein Job, was ich super gerne mache, was aber halt auch für mich super anstrengend ist. Deshalb bewundere ich halt auch quasi einfach gerade euch auch immer im Streaming, einfach so dieses, weil ihr sitzt ja nicht nur da und spielt, sondern ihr interagiert die ganze Zeit nebenbei mit Menschen. Ne,
Ja,
und quatscht
schrecklich,
mit
ne?
ihnen und furchtbar. Nein, aber es ist halt so, das ist halt nochmal eine andere Art von anstrengend, weißt du, das ist irgendwie so zweimal Arbeit, wenn man so möchte, weil einerseits, ne, ihr seid ja auch Entertainer, also ihr entertaint ja auch währenddessen und das ist halt, also wenn ich weiß, was ich mal für Blödsinn rede, wenn ich spiele nebenbei, Chiara weiß das leider aus erster Hand, ne, wenn ich einfach denke, okay, das ist ja dann nochmal was ganz anderes, vor einem Publikum zu machen und ja, also ich glaube, ich würde alles nochmal genauso machen, auch wenn ich immer noch denke, was wäre, wenn ich gut in Latein gewesen wäre? Wäre ich dann wirklich in, keine Ahnung, in die Forschung gegangen, wie ich es vorhatte? Oder hätte das ganz anders gemacht? Keine Ahnung. Ich mag solche Was-wäre-wenn-Gedankenspiele, aber letztendlich bereue ich es nicht, an welchem Punkt ich bin und würde, glaube ich, im Nachhinein alles nochmal genauso machen. Vielleicht ein paar Punkte mir mehr Raum zum Schreiben machen, aber das versuche ich jetzt dann, zumindest ab und zu mal.
Klingt doch schön. Ich glaube, es geht uns allen gleich so. Also ich bereue es auf jeden Fall auch nicht. Vielleicht würde ich auch mich da anschließen und sagen, es wäre cool gewesen, wenn ich ein bisschen früher mir Mut gefasst hätte, mich irgendwo zu bewerben und dass ich dann nicht noch irgendwie ein paar Semester länger in Marmorg bleibe und Sprach- und Kommunikation studiere, sondern mir einfach früher gedacht hätte, hey Chiara, du kannst das doch, du hast so viel schon gemacht in diesem Bereich, bewerb dich doch einfach. Und dass ich da einfach weniger Selbstzweifel gehabt hätte, das wäre, glaube ich, cool gewesen, aber ich hätte alles nochmal genauso gemacht. Abgesehen vom Burnout, da hätte ich vielleicht früher geguckt, dass ich mich zurücknehme. Aber ja, gut, das sind so Kleinigkeiten. Aber insgesamt bin ich auch,
Details.
Details, ja, insgesamt bin ich doch ganz glücklich. Und auch wenn ich der Meinung bin, das selbstständig sein hat auch so ein bisschen viel Ungewissheit, ist es halt trotzdem mega, mega cool, sein eigener Chef zu sein. Also deswegen, ich weiß nicht, ob ich jemals zurückkehren kann. Ich weiß es nicht, mal schauen. Ich denke manchmal so drüber nach, könnte ich mir das nochmal vorstellen, irgendwo festangestellt zu sein? Und ich weiß es nicht. Das kann irgendwie. Nein, aber irgendwie finde ich es auch cool, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Aber dann denke ich mir, boah, feste Arbeitszeiten, das ist so zum Kotzen. Warum hat man das noch? Reicht es nicht, wenn man seinen Job fertig gemacht hat? Und dann, wenn du aber dann dein Projekt abgeschlossen hast, kriegst du das nächste Projekt sowieso hinterher. Also bringt es gar nicht, wenn du irgendwas schnell machst und so. Ja, fest angestellt. Ich habe mir dafür sehr viel Gedanken gemacht,
Offenbar,
ob das
ja.
noch was für mich ist.
Ja, es ist halt immer fest angestellt sein, ist halt immer so viel immer von vielen anderen Leuten abhängig, ne? Also, weil gerade halt, wenn du ein Projekt machst, du bist halt nicht nur für dich selbst und für deinen Teil des Projekts verantwortlich, sondern du hast halt immer noch andere Leute, die dir irgendwie zuarbeiten oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das macht halt auch nochmal den Unterschied, so diese kollaborative Abhängigkeit an vielen Punkten.
Ja, ich glaube, mein hauptsächliches Problem ist einfach nur, ich bin so aufgewachsen, dass wenn du dich ganz hart anstrengst in der Arbeitswelt, dann wirst du befördert und das wird belohnt. Und ich habe halt auch sehr viel Leidenschaft dahinter gehabt und ich habe alles super gerne immer gemacht und habe immer 100% gegeben. Und dann aber irgendwann festgestellt, nee, ich kriege dann einfach nur noch mehr Arbeit und ich bin genauso an demselben Punkt, wo ich eben auch schon war. Ich hätte mir auch einfach Zeit lassen können und ich wäre ganz normal bezahlt worden und ich hätte mich nicht überarbeitet. Und ja, das ist halt, glaube ich, der Hauptpunkt, was mich aktuell so an der Arbeitswelt stört, wenn man festangestellt ist.
Ja, es hängt halt immer auch, ich glaube, das ist halt auch mal so ein Ding, es hängt ja auch immer drauf an, davon ab, wo man einfach gerade ist, bei welchem Unternehmen, wer die Vorgesetzten sind, etc. Also die Erfahrung habe ich halt auch schon gemacht. Ne? Also dass es halt so unfassbar entscheidend ist, wer irgendwie zum Beispiel der direkte Chef ist und wie er oder sie halt einfach auf dich und deine Arbeit reagiert. Und da kommen halt so, also ich meine letztendlich auch beim selbstständigen Dasein, da kommen immer so viele Faktoren dazu, man kann gar keine so Pauschalantwort auf irgendwas geben. Mhm. Macht es halt auch einfach, ja, unglaublich schwierig.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ganz viel über Arbeit gesprochen. Aber eine Frage wurde mir sehr oft gestellt, nämlich, macht uns überhaupt Zocken privat noch Spaß? Macht euch das denn noch Spaß, wenn ihr dann nach der Arbeit, ihr habt den ganzen Tag Videospiele gespielt, nach Hause kommt oder halt, weiß ich nicht, den Stream ausmacht und sagt, jetzt zocke ich weiter, aber diesmal nur für mich.
Also auf jeden Fall. Definitiv. Ich denke mir immer, Mann, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit für all die Spiele. Ich würde sehr gerne privat noch mehr spielen, weil ich da ja auch nochmal, also man spielt ja privat anders als im Stream teilweise. Und das vermisse ich natürlich total, manche Spiele zu spielen. Gerade so ruhigere Angelspiele zum Beispiel. Also gemütliche Sachen. Ja, doch, also ich kann das komplett genießen. Ich habe aber auch schon von sehr vielen anderen Streamern mitbekommen, dass die privat eben gar nicht mehr, also dass die das nicht mehr genießen können. Dass die zum Teil irgendwie das nicht mehr wollen, weil sie alles wirklich mit der Community teilen wollen. Und dass sie es einfach, dass, ja, dass es für die einfach Arbeit ist. Dass sie das gar nicht mehr privat genießen können. Die Leidenschaft geht da wohl irgendwann mit der Zeit, mit dem Job flöten.
Ja, das habe ich jetzt auch schon oft mitbekommen. Also bei mir ist es immer so ein, es ist immer unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, es ist wie die Jahreszeiten, es wechselt manchmal, dass ich dann nach dem Stream dann immer noch Bock habe und ich will zocken und so. Aktuell bin ich in so einer Phase, wo ich ein bisschen weniger Lust habe, nach dem Stream zu spielen, aber nicht, weil ich das jetzt als Arbeit sehe oder so, sondern ich glaube, ich brauche aktuell einfach einen anderen Ausgleich. Wobei, jetzt ist Persona 3 draußen, also von daher,
nun
zocke ich schon wieder ein bisschen lieber. Aber ja, es ist ja schon wirklich so, dass man im Stream anders spielt als privat, weil du liest, musst keinen Chat lesen, du musst nicht die ganze Zeit irgendwas von dir geben. Wobei ich mich dabei ertappe, das habe ich schon früher gemacht, bevor ich Stream überhaupt gab, dass ich Selbstgespräche führe, wenn ich zocke. Aber ich glaube, dann bin ich da noch so ein bisschen unterstimuliert. Manchmal, wenn man dann irgendwie ein Spiel spielt, Open World, und man muss irgendwo super lange irgendwo hinreiten, dann dudel ich irgendwie eine Melodie vor mich hin, weil ich mir denke, ich will endlich da sein. Also irgendwie Geräusche kommen immer dabei raus. Aber ich bin halt auch der Meinung, es gibt halt einfach Videospiele, die möchte ich dann lieber alleine spielen, weil die vielleicht von ihrer Emotionalität leben, indem man eben alleine spielt. Oder es gibt Spiele, wo ich sage, die kommen im Stream einfach nicht so gut an und deswegen spiele ich es dann auch lieber so für mich. Hast du da so Unterschiede?
Also ja, du meinst jetzt einfach, welche Spiele ich eher für mich privat genieße?
Genau, ja.
Ja, das ist ja, wie gesagt, diese gemütlichen Spiele, ob das jetzt so Angelspiele sind oder so, das ist was ich halt eher für mich mache, wo ich dann eine Serie nebenbei anmache, wo ich dann einfach stumpf irgendwas mache. Mhm. Oder was ich ganz viel privat mache, sind ansonsten noch Platins fertig machen. So, wenn ich im Stream so das Hauptspiel durchgespielt habe und die spannendsten Sachen gemacht habe, habe ich halt richtig Bock, noch wenigstens Platin mitzunehmen. Und das sind solche Sachen. Irgendwas grinden, irgendwas farmen. Oder manchmal picke ich mir auch ganz bewusst Spiele raus. Ich hatte mir jetzt letztens zum Beispiel Tales of Arise gekauft. Das sind dann ganz bewusst so Spiele, wo ich mir denke, oh ja, da habe ich jetzt Lust drauf, das wird jetzt mein privates nächstes Spiel. Das kommt dann nicht in den Stream und so, das ist einfach nur für mich, um privat mal wieder so richtig mich von dem Spiel fesseln zu lassen, weil naja, im Stream bekommt man noch nicht so viel von der Story mit, weil man liest einen Text und man liest gleichzeitig noch Chat und denkt man sich, worum geht's eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich tue einfach mal so, als wüsste ich, worum es geht. Mhm. Aber privat kann ich mich dann darauf konzentrieren und ganz langsam Texte lesen und ganz langsam Sachen machen. Und dann weiß ich auch, worum es geht.
Und dann regt sich der Chat immer auf, dass Streamer nicht lesen. Aber die sind ja schuld, dass wir nicht lesen, weil wir euch lesen.
Weil sie so interessant sind.
Ja.
Weil sie da so reizvoll, hey, guck mich an. Ja. Ja, ja, also da sind schon ganz bewusst Spiele, die ich mir privat eben raussuche.
Mhm. Ray, du spielst ja beruflich jetzt nicht mehr so viel.
Ja.
Also hast du wahrscheinlich schon Bock, nach Hause zu kommen und dann zu zocken?
Ja, also ich meine, ich bin halt jetzt in der Position, dadurch, dass ich halt nicht mehr so viel über die Spiele schreibe, dass ich mir halt, dass ich selektiver sein kann in dem, was ich halt spiele, aber trotzdem dadurch, dass ich ja auch strategisch bei uns arbeite, heißt es, ich gucke halt trotzdem nach Möglichkeiten in die ganzen großen Spiele rein. Aber da ist halt jetzt nicht so ein Druck, ne? Also wenn ich sage, ich habe keinen Spaß an irgendwas, ich muss halt so lange spielen, dass ich das Spiel verstehe und mich halt damit beschäftigen. Und damit beschäftigen geht halt auf unterschiedliche Arten. Aber ja, das heißt, ich habe ja auch immer privat irgendwie was anderes dann teilweise nochmal gespielt als das, was ich halt beruflich gespielt habe. Momentan spiele ich ganz viele Katzenspiele, also einfach so Hidden Object, so Bimmelbildspiele mit Katzen. Hat keinerlei berufliche Relevanz für mich. Aber ist irgendwie sehr, sehr entspannend einfach. Und aber trotzdem, also es ist halt so dieses irgendwas nimmt man halt trotzdem mit, irgendwas analysiere ich dann halt trotzdem. Aber für mich habe ich halt so die Unterteilung, weil ich bin ja auch mit vielen Leuten einfach aus der Gaming-Branche befreundet oder spiele halt danach mit denen auch einfach noch irgendwie, keine Ahnung, egal ob es irgendwie Shooter sind oder wir hängen irgendwie im Discord ab und quatschen. Und für mich ist halt vor allem der große Cut, dass ich sage, ich möchte mich halt nach der Arbeit, gerade wenn ich mit Kollegen Zeit verbringe, nicht noch über die Arbeit unterhalten. Also das ist für mich dann immer so wichtiger, weil klar analysiert man dann mal irgendwie ein Spiel oder redet das sowas, aber für mich ist so der größte Cut, dass ich sage, okay, hier in dem Raum möchte ich halt einfach gerade nicht über, ja, über die Arbeit reden. Das ist für mich irgendwie sehr viel wichtiger, als zu sagen, ich spiele nicht mehr. Ich habe es aber genau wie du, Chiara, dass manchmal brauche ich halt einfach einen anderen Ausgleich. Also ich gucke zum Beispiel kaum noch Serien und Filme seit ein paar Jahren, weil ich jetzt sage, okay, ich lese viel und ich spiele halt Videospiele und wenn ich halt dann noch irgendwie ein Medium reinstopfen würde, dafür habe ich halt nicht so den Platz. Aber es ging immer mal so in Wellenbewegungen. Es gab mal eine Zeit lang, wo ich halt einfach viel, viel weniger gespielt habe und einfach mehr andere Sachen gemacht habe. Aber halt so den Spaß an Videospielen habe ich zum Glück nie verloren, während seit ich einfach im Gaming irgendwie arbeite. Und das beruhigt mich halt auch. Also muss ich sagen, aber ja, das ist so dieses privat was anderes spielen, was halt teilweise auch gar keine berufliche Relevanz hat oder wirklich, ne, wie Divi auch sagte, einfach nur mal so angeln oder irgendwas, ne, und nebenbei, keine Ahnung, YouTube-Video laufen lassen oder mit Freunden quatschen oder sowas. Das ist halt auch immer so ein schöner Ausgleich irgendwo.
Ja, das ist auch super wichtig. Ich kann mich noch erinnern, als ich eben noch bei Rocket Beans gearbeitet hatte und wir hatten ja den Game Talk und dann haben wir uns halt immer über die Spiele unterhalten, über die wir gerade, also die wir gerade spielen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss über beliebte Spiele reden, Spiele, die jeder kennt und so. Aber ich habe halt auch so eine Leidenschaft, dass ich ja Trash-Simulatoren voll gerne mag und alle Spiele, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ich habe mich aber nie getraut, irgendwie darüber zu reden, weil ich dachte, ja, ist wahrscheinlich Quatsch, interessiert ja eh keinen und so. Eines Tages gab es aber mal ein Spiel, nämlich SnowRunner. Das ist kein Trail-Simulator, es ist ein Simulator, aber es ist trotzdem auch ein bisschen nischig. Und ich dachte, egal, ich erzähle jetzt davon. Und das kam richtig gut an. Und das ist halt dann einfach schön, wenn man da noch so ein bisschen von sich teilen kann. Und ich habe dann einfach gelernt, mir zu gestatten, einfach das zu mögen, was ich mag und nicht immer nur auf diese AAA-Games eingehen zu müssen oder Dinge, von denen ich glaube, dass die vielleicht in der Menge beliebt sind, sondern das, was ich mag, ist valide, ist legitim, das darf ich dann auch spielen, darüber darf ich dann auch reden und ich denke mal, dass das auch ganz wichtig ist. Kann natürlich aber auch verstehen, wenn man dann Katzensuchspiele vielleicht auch nicht streamen würde. Wobei, würde ich mich schon drin sehen, ja.
Ja, also falls ihr das mal wollt, ich habe sehr, sehr viele gespielt. Es gibt sehr viele 100 Hidden Cats in keine Ahnung wo. Also ich kann euch da Top-Empfehlungen geben. Ich habe da gerade so viele Spiele auf quasi alle Achievements. Also hit me up für Empfehlungen.
Da muss ich direkt was fragen. Ja, hast du dieses Katzenwimmelbildspiel gespielt in diesem Schloss?
Ja.
Das war so ja. gut, oder?
Das war richtig gut, ja.
Wieso wisst ihr immer von den komischen Nischenspielen des anderen?
Das ist einfach, das war, warte mal, Hidden Cats in a Castle oder so? Nee, Castle ja. of Cats war es.
Ja, genau, 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 ja.
Das ist eine ganz fantastische Reihe. Du musst unbedingt a Cage Full of Cats spielen. Das empfehle ich momentan allen. Ist großartig.
Das kam, glaube ich, danach raus. Das habe ich noch nicht gespielt. Aber das war ja. richtig gut. Da waren ja, ja. auch so versteckte Rätsel. Das war super, ja. Ja, ja. Okay, ja.
Wir brauchen weitergehen. Wir brauchen mal eine Special-Folge mit euch beiden, wo ihr einfach nur über euren nischigen Katzen-Sticker-Games oder was es noch so gibt, von dem ich noch nie gehört habe, redet. Das finde ich nämlich ja. sehr, sehr mhm. spannend. Das jedes Mal überrascht ihr mich da aufs Neue. Ja, da habe ich jetzt bin ich natürlich ein bisschen rausgekommen. So.
Sorry.
Jetzt ist die eine Frage, die ich jetzt plötzlich lese in dieser Liste an Fragen, die mir die Community geschickt hat, ist: Kann man von dem Verdienst eine Altersvorsorge aufbauen?
Ja, da versuche ich jetzt mal einfach einen Übergang zu finden. Also jetzt bin ich richtig gespannt. Jetzt kannst du beweisen. Also
alte Leute haben ja gerne Katzen, aber die müssen ja auch eine Altersvorsorge haben, damit sie sich um diese Katzen finanziell kümmern können und um sich selbst. Sagt mal, also, habt ihr eine Altersvorsorge?
Oder Katzen.
Oder Katzen.
Oder Katzen. Ich habe tatsächlich im Moment leider wieder noch. Das ist auch nicht so klug. Das kann ich auch niemandem raten. Aber ja, ich habe mich da tatsächlich irgendwie die letzten Jahre nie drum gekümmert, weil ich das irgendwie einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Ja.
Theoretisch könnte man vom Verdienst, es kommt ja immer drauf an, was man verdient. Und Altersvorsorge, das ist ja total breit gefächert. Du kannst ja entscheiden, wie viel du einzahlst. Du kannst ja sagen, ich zahle irgendwie 5 € ein. Also wirst du vielleicht dann auch nicht so gut leben können von, aber...
Mit Inflation und allem, also wird auf jeden Fall spannend mit den 5 €.
Ja, aber genau. Also gut, bei Ray ist es ja sowieso dann schon vertraglich wahrscheinlich geregelt, oder?
Ja, klar. Also ich meine, ich zahle ja auch in die Rentenkasse alles ein. Ich habe auch so ein Zusatzding, aber es ist halt trotzdem, wenn ich irgendwie meinen Brief bekomme, wie viel ich einfach Rente bekomme in ein paar Jahren, denke ich, ja cool, da kann ich mir vielleicht noch so einen Klappstuhl unter meine Brücke stellen. Also das ist ja so ein allgemeines, also ich will jetzt nicht irgendwie hardcore politisch werden, aber für unsere Generation ist so, oder unsere Generation ist so, Altersvorsorge, sag mir mal, vielleicht ein schwierigeres Thema. Hm. Das heißt, ja, ich habe mir vor ein paar Jahren halt auch dann einfach Gedanken gemacht, einfach wie ich damit noch weiter umgehe und so. Und versuche halt auch Geld zurückzulegen und habe halt auch nochmal extra so ein ETF-Sparplan und all sowas, aber ich auch sage, keine Ahnung, ob das jetzt reichen wird. Also, aber ich versuche jetzt auch nicht zu schwarzmalerisch zu sein, ja, wenn ich mir die Welt so angucke, vielleicht ist auch einfach egal, wenn wir dann im 5. Weltkrieg sind in, keine Ahnung, 20 Jahren.
Ja, dann kann ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Seitdem ich selbstständig bin, habe ich auch nichts eingezahlt. Also ich hatte auch gedacht, okay, ETF mache ich. Wo ich halt, ich meine, die sagen, man hat eine Garantie, dass man dann auf jeden Fall immer an sein Geld kommt und so. Aber ich fände es auch das Prinzip so ganz komisch, dass dann mit deinem Geld spekuliert wird und so. Und aber das ist immer eine ganz sichere Sache. Das klingt so, als würden die mich in eine WhatsApp-Gruppe locken wollen oder so.
Also ohne jetzt zu sehr in Richtung, wir erklären hier ETFs zu gehen.
Ja, okay.
Ich habe das 2019 abgeschlossen und ihr wisst ja, was 2020 passiert ist dann im März. Also das heißt, bis dahin war halt über alles stabil und man hat so gesehen, wie es schon immer so schön gewachsen ist, dieser Graph. Und plötzlich ist es halt so richtig in den Keller gerasselt, ne? Einfach weil Pandemie und alles Mögliche. Mhm. Aber ja, also es ist halt, ich habe das halt gemacht, weil ich da halt nicht so viel einzahlen muss. Und halt trotzdem einfach Prozente drauf kriege. Das heißt, ich kann das halt immer sehen. Und es ist halt irgendwie, dadurch, dass es ja auch so verschiedene Unternehmen aufgeteilt ist und ich nicht sage, ich habe irgendwie Aktien bei irgendwie einem Unternehmen oder sowas. Also es ist so ganz, ganz Low-Risk-Spekulation, sag ich mal. Aber ich würde da jetzt auch nicht meine ganze irgendwie Altersvorsorge drauf beruhen lassen. Ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Vor allem, weil das ja so über viele Jahre hinweg geht, ne, weil man es halt einfach nicht anfasst. Aber ich kann es halt jederzeit auch einfach sagen, okay, ich verkaufe das Ganze und habe dann halt einfach mein Geld. Schien mir auf jeden Fall weniger risikoreich als anders irgendwie zu spekulieren. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute über Aktien reden, bin ich ganz ehrlich.
Aber, ja, wenn die Frage gestellt wird.
Ja, voll. Also ich meine, ne, das ist halt Altersvorsorge, das ist halt sowieso einfach so ein schwieriges Thema. Aber ich wäre mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, dass ich da so hundertprozentig gut aufgestellt bin, auch mit der Festanstellung. Das heißt, ja, ich habe irgendwo mehr eine Rücklage oder Garantie, was vieles angeht, aber ja auch nur, wenn ich halt wirklich, ne, keine Ahnung, bis zur Rente durcharbeite und da halt nicht auch nochmal irgendwas ist. Weiß
Ja,
man ja
wenn die
auch nie.
Preise noch weiter steigen, ja. Also ich
Voll
habe
wild,
ja, wie
ja.
gesagt, ich habe ja auch so einen Zettel bekommen mit, ja, und so und so viel würden sie kriegen. Ich dachte mir nur, was? So wenig?
Ja, ist echt
Wie
so.
soll das gehen? Kann ich noch nicht mal die Miete von zahlen? Was ist denn? Wie stellt ihr euch das vor? Aber na gut, das ist das Problem von Zukunft, Chiara, Ray und Divi. Von daher, die kümmern sich schon drum. Wir treffen uns einfach in, weiß ich nicht, wie viele Jahre sind es noch? 60 Jahren, 50 Jahren?
Alter, wie alt willst du werden?
Ich wollte gerade sagen, also in 60 Jahren lebe ich, glaube ich, nicht
Ich
mehr.
glaube, ich auch nicht mehr.
Hey, aber da müssen wir bestimmt noch arbeiten in 60 Jahren, falls wir noch leben.
In den 90ern? Ich wollte gerade
Klar,
sagen, so fast
steigert
100.
sich doch ständig das Alter. Ja, apropos Alter.
Wow, jetzt bin ich richtig gespannt auf die
Okay.
Überleitung.
Ich muss.
Ja, bitte.
Okay,
Ja, wir hören
findet
zu.
ihr, dass sich im Laufe der Zeit die Wahrnehmung von Frauen in der Videospielindustrie verändert hat?
Okay, das war jetzt, also die Überleitung mit den Katzen eben fand ich besser, bin ich ganz
Es
ehrlich.
tut mir sehr leid.
Okay.
Wir machen, also es ist auch heute nicht so einfach mit den ganzen anderen Themen mit Leichen und Katzen und Altersvorsorge.
Also, theoretisch zu Leichen und Katzen könnte ich noch was über Katzenstreu erzählen, aber wir haben ja gesagt, unsere Leichenfolge ist ein andermal. Das heißt, diesen Fun-Fact teile ich nicht mit euch jetzt.
Okay, dann müssen die Leute dranbleiben und weiterhin diesen Podcast hören. Finde ich gut.
Ja.
Ja.
Nice Vorstellung.
Genau. Also, ich hätte gerne mal von jedem so eine kleine Einschätzung, wie ihr die jeweilige Landschaft, in der ihr euch befindet, wahrgenommen habt, als ihr da eingestiegen seid. Also mit DVR Streaming, bei Ray Redaktion, eure redaktionelle Arbeit. Und ob ihr jetzt heute schon Unterschiede seht.
Also ich kann es bei mir ganz kurz machen. Traurigerweise würde ich leider sagen, dass sich da nicht viel geändert hat von der Wahrnehmung her.
Meinst du, dass es immer noch zu wenig oder gar keine Frauen gibt bei den Top-Streamern oder?
Nicht wenig oder so, aber so das, wo wir als Frauen stehen, ist so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Es gibt sehr viele Streamerinnen, es gibt sehr erfolgreiche Streamerinnen. Aber stellt man das gegenüber mit den männlichen Kollegen, dann ist es leider immer noch ziemlich erschreckend, was man dabei herausbekommt. Plus, wir haben immer noch damit zu kämpfen, dass wir Frauen ja nur auf der Plattform sind und erfolgreich sind, weil wir Brüste zeigen. Man wird immer noch in sehr vielen Sachen nicht
Brüste
ernst genommen.
haben.
Brüste allein haben, ja,
Ja.
Brüste haben, gut, ja.
Nicht alle zeigen ihre Brüste.
Man wird immer wieder runterreduziert als Frau auf die, ob das jetzt gerade wieder Hot-Tub-Streamer sind oder Zensurbalken-Streamerinnen. Das ist alles so, ja, es geht immer wieder darum. Es geht selten um, boah, habt ihr gesehen, wie krass die und die irgendwie zusammen ein Event gemacht haben? Oder es sind immer diese Negativbeispiele, mit denen man irgendwie verglichen wird. Und das stößt mir immer sehr sauer auf. Es ist leider immer noch nach all den Jahren für mich so, dass ich merke, dass das Aussehen eine sehr große Rolle spielt und weniger Skill und Charakter. Und wenn man das mit den männlichen Streamer-Kollegen vergleicht, ist es richtig schlimm. Also wenn man sich anguckt, wo sind unsere erfolgreichen Streamerinnen? Was haben die so für ein Erscheinungsbild? Was machen die so? Und was sind unsere erfolgreichsten Streamer-Typen hier? Was haben die so für ein Erscheinungsbild? Wie verhalten die sich so? Und da hat man schon das Gefühl, gerade wenn es so ein bisschen in die Business-Richtung geht, dass du Kooperationen machst, dass du irgendwo auf eine Bühne gestellt wirst, musst du als Frau aussehen wie ein halbes Model. Und da ist es nicht so wichtig, ob du wirklich Ahnung von den Spielen hast oder irgendwas. Und das ist, ja, das finde ich leider, hat sich über die Jahre nicht wirklich verändert und es ist immer noch so ein, fühlt sich immer noch an wie so ein kleiner Kampf irgendwo.
Aber würdest du sagen, insgesamt gibt es jetzt schon grundsätzlich mehr Frauen im Streaming, die so ein bisschen größer sind, dass man sich vielleicht nicht mehr so alleine fühlt unter so einer Männerlandschaft?
Ja, also das auf jeden Fall natürlich. Wir haben echt viele sehr coole Streamerinnen. Ich überlege gerade, wie das halt ganz früher war, als ich so angefangen habe, so 2014, 15, da gab es nicht so viel, muss man sagen. Also das kannst du gefühlt in einer Hand abzählen. Gerade so wirklich große Frauen ist schwierig. Also auch auf YouTube, finde ich, so im Gaming-Bereich. Das ist jetzt erst die letzten Jahre doch schon so ein bisschen explodiert.
Ich könnte es mal so ein bisschen mit dem E-Sport vergleichen. Also ich stecke nicht mehr so im E-Sport-Game drin, also in der Industrie. Aber da war es auch oft so, ich hatte so ein bisschen Glück, ich hatte damit nie so große Probleme. Es war immer in der Szene, wo ich mich bewegt habe, für die Männer ganz komisch, eine Frau Call of Duty spielen zu sehen und dann halt noch so verdammt gut, wie ich es mache. Ja, ich sag's jetzt einfach. Was wollt ihr machen?
Du bist gut, ich spiele oft genug mit dir. Also kann ich nichts gegen sagen. Ja, du hast recht, du bist gut in Call of Duty.
Ja, naja, früher war ich besser, jetzt bin ich alt. Naja, egal.
Wow.
Genau, und also da war fast keine Frau unterwegs im E-Sport-Bereich eben, in dem ich mich bewegt habe. Und es war super merkwürdig. Aber gleichzeitig habe ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht, dass es vielleicht komisch ist, dass ich als Frau Videospiele spiele. Und das wurde mir dann erst bewusst, als ich dann so die ersten Interviewanfragen bekommen habe oder halt dann irgendwie Komplimente bekommen habe. Du spielst aber echt gut für eine Frau. Wo ich am Anfang das auch noch als Kompliment aufgefasst habe. Und irgendwann mal dachte ich mir, was soll das bedeuten? Das sind Videospiele, ich muss ja keine Gewichte heben oder sowas, weil da wäre ich richtig schlecht. Das sind
aber auch nicht, weil du eine Frau bist, sondern einfach, weil du schwächlich bist.
Ja, genau. da haben wir doch eigentlich alle dieselben Bedingungen. Und jetzt noch für die Leute, die sagen, ja, aber es ist bewiesen, dass Männer ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen haben. Das kann man sich alles antrainieren. Da haben wir einen Beitrag so gemacht bei Deserto, ob es da wirklich große Unterschiede gibt. Frauen haben bestimmten Teilen Vorteile zu Beginn und Männer haben zu bestimmten Teilen Vorteile zu Beginn, aber wenn man ein Spiel regelmäßig spielt, dann sind wir da alle gleichgestellt. Also, wenn ihr keine Ahnung habt, gut. Das ärgert mich nicht immer. Die Leute, die dann immer sagen, ja, aber es ist ja bewiesen, dass Frauen da und da nicht schlechter sind. Ja, wir haben eine geile Hand-Augen-Koordination. So. genau, so viel dazu. Das hat sich natürlich dann, also das habe ich dann noch miterlebt, dass dann immer mehr Frauen dazu kamen. Und durch die habe ich eher so mitbekommen, dass die sehr viel von Sexismus betroffen sind. Also klar musste ich mir dann auch Sprüche anhören wie, hey, geh doch zurück in die Küche und sowas. Aber das habe ich halt dann meistens bekommen, wenn die Person am anderen Ende gegen mich verloren hat. Und dann war das für mich so eine Genugtuung. Ja, die ist sauer. Dir fällt nichts Besseres ein. Und deswegen habe ich das jetzt nicht als so schlimm wahrgenommen, obwohl es natürlich schlimm ist und das sollte, solche Sprüche sollten erst gar nicht kommen, aber es ist halt irgendwie auch das Internet und naja. Mir war aber damals wichtig, als immer mehr Frauen eben im E-Sport zu treffen waren und E-Sport-Organisationen sich dachten, okay, wir wollen jetzt auch ein Female-Team bei uns haben. Ich habe diese Idee von Female-Teams nicht gemocht, weil ich dachte, das ist einfach nur dazu da, um irgendwie Partner ranzubekommen. Ja, wir unterstützen Frauen. Aber im Grunde genommen ging es nie darum, uns als E-Sportlerinnen aufzubauen, sondern einfach nur Frauen zu haben, die dann irgendwie auf einer Bühne stehen, wie du schon gesagt hast, Divi, und die dann irgendwelche Marken auf ihren Trikots tragen. Und das war's. Und deswegen habe ich früher immer gesagt, ich will nicht bei einem Female-Team mitmachen. Ich will, wenn dann nur gemischt spielen, weil ich habe früher auch immer nur mit Männern gespielt und möchte das nicht unterstützen. Hab's aber dann einmal gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, also nur unter der Bedingung, dass wir einfach nicht solche Püppchen sind, die man einfach da hinstellt, sondern wo wir auch ernst genommen werden, wo wir unterstützt werden als Sportlerinnen und nicht, also E-Sportlerinnen und nicht einfach als Frauen. So. Und das wurde in der Organisation auch gut umgesetzt. Da habe ich mich dann auch gut aufgehoben gefühlt. Aber ja, also das war so meine Haupterfahrung mit der Wahrnehmung als Frau. Aber ich kann natürlich auch unterschreiben, dass es da auch viel ums Aussehen geht. Sei es jetzt, wenn ich jetzt bei Rocket Beans über Videospiele gesprochen habe, dass es dann darum ging, Chiara sieht ja heute mal wieder gut aus oder halt eben nicht gut aus. Und es ging nicht ums Inhaltliche. Und das habe ich manchmal beim Stream auch noch so. Also bei mir ist es nicht so oft, Gott sei Dank, Und es ist natürlich nett, wenn dir jemand ein Kompliment macht, aber ich denke mir, hey, ich rede hier gerade irgendwie thematisch über irgendwas, so etwas mit Inhalt, wo ich gerne mich mit euch austauschen möchte und nicht unbedingt lesen möchte, dass du jetzt findest, dass ich heute ganz schön aussehe, weil ich habe auch was zu sagen. Wollen wir uns nicht einfach mal auf Augenhöhe unterhalten und wir könnten mal außer Acht lassen, mein Geschlecht und mein Aussehen, das würde ich ganz cool finden. Daran könnte halt noch gearbeitet werden. Ich weiß, dass viele Leute, die diese Sätze sagen, es ja nicht böse meinen, die meinen es ja auch lieb, aber dann muss halt auch ein bisschen mehr Selbstreflexion stattfinden bei den Leuten. Und ich denke, Ray kann auch ein bisschen mehr zur Industrie sagen.
Ja, schwieriges Thema, ne? Also es ist halt so interessant, weil irgendwie, als ich aufgewachsen bin, habe ich kaum Jungs oder Männer gekannt, die spielen. Also ich dachte tatsächlich ganz lange, es spielen halt Mädchen, ne? Also spielen Jungs überhaupt Videospiele? Ich kannte halt meinen Vater, der hat das halt gespielt. Aber sonst kannte ich halt einfach quasi keine... Das ist
witzig,
keine...
spielen überhaupt Jungs Videospiele? Okay, das ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Das ist halt auch so, ich habe das einfach, also ich bin halt einfach so groß geworden. Alle, die ich kannte, die halt gespielt haben, waren halt einfach Mädchen. Also ich glaube, ich kannte einen einzigen Jungen, der hat einen Gameboy gehabt und den habe danach ich bekommen und halt mein Vater. Na, das heißt, als ich quasi wieder so zurückkam zu, ich habe eine Zeit lang einfach pausiert mit Videospiele spielen und sowas, weil mein PC nicht gut genug war. Und als ich dann zurückkam und auch angefangen habe, über Videospiele zu schreiben, habe ich halt auch einfach mal so ganz naiven Artikel darüber geschrieben, dass ich es ganz komisch finde, dass halt alle immer versuchen, mir irgendwelchen rosa Plunder anzudrehen, ne? Nur weil ich halt einfach irgendwie Frau bin. Und was ich für einen Backlash bekommen habe, und ich dachte, hä? Aber wo kommen denn die ganzen Männer her, die Videospiele spielen? Das war irgendwie ganz wild einfach, wo dann wirklich so, das war da so, ich wusste nicht, dass ich da einfach in so ein Wespennest reingestochen habe, das irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie da war mit Frauen und all sowas in der Videospielindustrie, allgemein im Gaming. Ich wusste wirklich nicht, dass das irgendwie ein Ding ist, und das habe ich dann erst angefangen, da zu lernen. Und ich muss sagen, also als ich so meine ersten so Schritte auch als Online-Redakteurin im Gaming gemacht habe, war ich ziemlich alleine als Frau. Also es gab irgendwie schon welche, aber auf Events, wo ich war, waren eigentlich fast immer nur Männer. Und da habe ich mich auch sehr ausgeschlossen gefühlt an vielen Punkten. Weil die kannten sich halt auch irgendwie alle. Es war jetzt nicht super offen. Ich war halt irgendwie dann auch einfach introvertiert und hatte auch Probleme, da irgendwie Anschluss zu finden. Und es war, also ich werde auch niemals vergessen, wie ich mal auf einem Event war mit einer anderen Kollegin tatsächlich. Und wir versucht haben, den Eingang zu diesem Event zu finden und einfach so durch die Gegend geirrt sind, weil wir es einfach nicht gefunden haben. Wir haben schon an uns gezweifelt. Wir haben gesehen, da ist noch so eine andere Frau, die irrt da so durch die Gegend. Wir haben gedacht, okay, gehen wir mal zu der hin. Und dann haben wir halt so einen Typen gesehen, der wie sich rausgestellt hat, ein PR-Manager war, der das die ganze Zeit ignoriert hat, aber der schnurstracks auf einen Mann zugegangen ist, als der da hingegangen ist und gemeint hat, hey, willst du zu diesem und jenem Event? Wir so, okay, wir irren jetzt hier seit über 5 Minuten rum, wir wurden nicht angesprochen, sind hingegangen und haben halt gesagt, wir suchen das Event. Und der sagt, ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass Frauen so ein Spiel auch spielen. Das war übrigens Last of Us damals.
Also und, das, gesagt, und Naughty Dog so auch nur den Kopf geschüttelt. Hä?
Also das war ganz wild. Und wir waren halt einfach sehr wenige Frauen bei diesem Event. Und das war halt was ich halt immer wieder gesehen habe, dass einfach sehr wenige Frauen bei Events waren. Und das hat sich aber einfach gebessert. Ich weiß auch noch, es klingt sehr, als würde ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das aber auch schon mal in einem Artikel geschrieben. Damals, als ich halt mit meinem Vorgesetzten oder mit meinem zukünftigen Vorgesetzten über GamePro gesprochen hatte, das allererste Gespräch, als ich noch bei Gamespilot war, und der so gemeint hat, liest du eigentlich GamePro oder GameStar? Und ich so, nö. Und der so, okay, warum nicht? Und so, ja, irgendwie zeigen mir beide Webseiten oder halt Magazine, dass sie mich nicht haben wollen. So als Frau. Da ist halt nichts, was mich anspricht. Da ist halt, keine Ahnung, irgendwelche komischen Brüste in Teaserbildern auf der Seite. Die wollen mich nicht. Warum soll ich die lesen? Ich glaube, das ist der Grund, warum ich den Job bekommen habe, dann letztendlich GamePro zu leiten. Aber ja, also es war tatsächlich einfach ganz lange so, man kann da in die Geschichte rein, ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, wie es überhaupt zu dem Punkt kam, nachdem es halt früher auch Gaming einfach immer für alle war und dann einfach so ein Shift stattgefunden hat im Gaming zur Richtung es für Männer und Jungs vermarkten. Aber es war tatsächlich ganz lange so, dass es irgendwie nur als ja, dann irgendwie Jungs-Hobby gesehen wurde, dass es dann nicht an Frauen vermarktet wurde, dass halt Frauen immer so auf Mobile-Games quasi so reduziert wurden, all sowas. Aber ich finde, es hat sich halt viel geändert in den letzten Jahren. Auch quasi mit jeder Konsolengeneration sind ja auch neue Leute dazu gekommen, auch immer mehr Frauen. Ich meine, jetzt, wenn man sich die Statistiken anguckt, na, über die Hälfte oder die Hälfte aller GamerInnen auch in Deutschland sind halt Frauen. Und komplett egal, was gespielt wird, da sind wir halt auch einfach, ne, dass da immer mehr Frauen in die Branche kommen. Aber ja, auch so, die Kommentare habe ich auch bekommen. Vor allem mein Name Ray ist ja relativ geschlechtsneutral. Und ich habe den Punkt genau sagen können in den Kommentaren, als die Leute gemerkt haben, dass ich kein Mann bin. Weil sich das dann einfach komplett verändert hat. Vorher war ich halt einfach nur ein Idiot, der keine Ahnung hat. Oder halt, ne, danach war ich halt einfach die Frau, die keine Ahnung hat. Ne, und es wurde wirklich darauf reduziert. Oder halt auch auf mein Aussehen. Ich hätte auch nie vergessen, dass ich einfach privat auf meinem Instagram-Kanal irgendwie dann so mir, keine Ahnung, irgendwelche Männer in den Kommentaren einfach was zu meinem Aussehen geschrieben haben, weil sie nicht zufrieden waren mit der Wertung, die ich gegeben habe, zu einem Spiel, das sie bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gespielt hatten. Und also, ne, wie oft ich einfach dann auf mein Aussehen reduziert wurde, was natürlich einen großen Einfluss darauf hat, wie ich ein Spiel finde. Ne? Wissen wir ja alle, dass unser Aussehen da eine Rolle spielt, wie man das findet. Also es war schon erschreckend. Und auch da, ich glaube, wir haben da einige große Schritte gemacht, in den letzten Jahren. Also wir sehen mehr und mehr, Frauen einfach in der Industrie arbeiten. Aber wir haben auch einige, also ich habe immer das Gefühl, für jeden Schritt, den wir nach vorne machen, machen wir auch wieder einen zurück oder einen zur Seite. Und es ist so ein frustrierender Kampf, der einfach immer wieder stattfindet. Und ja, auch in den Kommentaren werden halt die weiblichen Kolleginnen, wird halt das Aussehen mehr kommentiert als irgendwie bei den männlichen. Und na, also dieses, egal, also irgendwann dieser Anspruch, irgendwie perfekt auszusehen oder auf eine gewisse Art und Weise halt bestimmten ja, Schönheitsidealen zu entsprechen. Und wenn man denen dann entspricht, dann hat man automatisch keine Ahnung mehr. Also es ist irgendwie, man kann halt einfach nicht gewinnen, was das Ganze angeht. Und das hat irgendwie nicht nachgelassen. Also für jeden Fortschritt, den ich irgendwie sehe, auch was so Events und so angeht, gibt es halt immer noch so eine Kehrseite, weshalb ich da immer sehr hin und her gerissen bin. Ich versuche da optimistisch zu bleiben, einfach weil ich sehe, dass sich viele Sachen gebessert haben. Aber immer wenn ich das bin, passiert dann auch einfach irgendwas, was mir dann wieder so ein bisschen den Glauben an der Menschheit nimmt. Das ist so ein konstanter, irgendwie auch sehr harter Struggle, finde ich. Und das sind auch so die Punkte, wo ich dann immer wieder hinterfrage. Weil wir es ja vorhin hatten, so dieses, na, ne, also würde ich nochmal alle Entscheidungen so treffen, wie ich sie getroffen habe, um hier zu sein. Und einerseits ja, einfach wegen diesem Idealismus, weil ich immer gesagt habe, ich möchte halt, dass in Anführungszeichen Menschen wie ich oder als Frauen halt einfach einen Ort im Gaming haben, wie halt Männer auch. Würde ich sagen, ja, würde ich wieder so treffen, aber an vielen Punkten ist es dann halt trotzdem sehr, sehr anstrengend oder an manchen Tagen ist man dann halt auch einfach resignierter und irgendwie vielleicht auch hoffnungsloser als an anderen.
Ja, ich glaube, ich kann mich immer so ein bisschen darüber hinwegtrösten, weil das halt im Fall vom Stream halt fremde Leute im Internet sind und im Internet existieren gefühlt keine Regeln. Also selbst wenn du irgendwas der Polizei sagen würdest, die machen ja eh nichts so. Also wenn dahingehend was passieren würde. Aber ja, also es ist natürlich, ich glaube, viele Sachen sind mir auch damals nicht so wirklich aufgefallen, als ich dann noch irgendwo festangestellt war. Und manchmal weißt du auch nicht, okay, wurde ich jetzt ignoriert, weil das ein Versehen war oder war das jetzt schon wieder so ein bisschen Sexismus? Und
Ja.
das macht dich auch ab und zu so wahnsinnig, weil du dann nicht weißt, woran lag das jetzt? Interpretiere ich da jetzt gerade zu viel rein oder ist es doch
Ja.
irgendwie Sexismus?
Ja, das ist so hart immer, ne? Einfach so dieses, man ist es irgendwie so gewohnt, einfach von der Gesellschaft an vielen Punkten, ne? Dass man halt wirklich, okay, überinterpretiere ich gerade, bin ich gerade irgendwie zu empfindlich oder ist es gerade einfach wirklich Kacke, was da halt gerade passiert? Oder ist es halt einfach, keine Ahnung, Diskriminierung auf irgendeine Art und Weise? Aber ich habe mir da in vielen Punkten auch einfach also ich will nicht sagen, nachzufragen, aber man merkt diesen Punkt einfach schon, indem man tatsächlich auf irgendeine Art und Weise nachhakt. Nicht zu fragen, hey, warst du gerade sexistisch? Das natürlich nicht. Wobei die Antwort, also wäre vielleicht
Ach
auch mal
mal, war
spannend.
das jetzt eigentlich gerade Sexismus?
Nee, aber zum Beispiel, wenn man irgendwie was vorgeschlagen hat und das wird irgendwie ignoriert und keine Ahnung, sobald es irgendwie dann vielleicht ein männlicher Kollege das sagt, das ist mir in der Vergangenheit halt auch schon mal passiert, na, dass es dann irgendwie so eine Top-Idee war und dann zu sagen, hat es eigentlich Gründe, warum es ignoriert wurde, als ich das gerade gesagt habe? Und das ist halt so, also ich habe es gelernt, sehr unangenehm für Menschen zu sein, indem ich halt einfach, ne, sowas halt nicht ignoriere, sondern halt dann auch drauf einzugehen, ne, oder halt auch einfach nachzufragen. Oder wenn jemand einen blöden sexistischen Witz macht, dann zu sagen, verstehe ich nicht. Kannst du es mal erklären?
Oh, das
Und
ist die
dann,
beste Antwort, ja. Das mache
ja.
ich auch oft, ja. Oder
Ne,
auch
oder,
das Rassistische oder sowas. Kannst du mir das erklären? Verstehe nicht, warum das lustig sein soll. Ja.
ja. Und das ist halt auch so, wo ich sage, also da nehme ich halt einfach keinen Gefangenen mehr, weil dann, ja, erklär mal, was witzig da drin ist gerade. Bitte. Bin gespannt. Und das ist halt auch so, ja, dann hoffe ich halt auch, dass Leute da einfach reflektieren, weil ich sehe halt manchmal einfach den Humor nicht in Dingen. Und dann, ja.
Um so ein bisschen auf einer positiven Note bei dem Abschnitt zu enden. Also, ich finde ja trotzdem, dass wir alle unseren Teil so ein bisschen dazu beitragen, den Leuten was mitgeben zu können. Was die Leute dann mit dem Wissen machen, ist natürlich dann denen überlassen. Da haben wir keinen Einfluss drauf, aber allein, dass man dann versucht, hey, entweder die Person direkt darauf anzusprechen, wie es gemeint war, oder nochmal klarzustellen, wie das vielleicht auch man selbst aufgefasst hat, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und da bin ich beispielsweise sehr froh. Ich habe ja auch auf Twitch hat man ja Moderatoren, die dann halt gucken, dass im Chat alles gut funktioniert, dass sie sich alle benehmen, dass ich da Moderatoren habe, die da sehr feinfühlig sind und auch mal bei so kleinen Aussetzern von ZuschauerInnen, die, wie gesagt, oft ist das, wissen die Leute nicht, dass da vielleicht ein sexistischer Hintergrund ist bei dem, was sie gerade sagen. Die denken, das ist nett gemeint, du spielst gut für eine Frau. Aber was bedeutet das dann? Dass Frauen grundsätzlich ja dann schlechter spielen. So, dass man dann da einfach, dass die dann einfach nochmal drauf aufmerksam machen und ja, versuchen, den Leuten was mitzugeben. Und ich hatte dann auch schon sehr oft die Erfahrung, dass sie sich dann entschuldigt haben, die jeweiligen Menschen, und haben dann gesagt, ah, so habe ich das gar nicht gemeint, tut mir leid, dass das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und ja, das finde ich eigentlich ganz gut, dass es ja in meiner Community so in diese Richtung geht.
Toll. Also man muss es ja auch mal sagen, dass manche Sachen halt Leuten einfach gar nicht bewusst sind, dass es halt einfach in so gesellschaftliche Strömungen und Stereotypen etc. reinspielt. Das, ne? Und ne, nicht jeder oder jede weiß das halt automatisch. Das darf man halt auch nicht davon ausgehen. Ne? Also, wie gesagt, es haben sich auch, um was Positives zu sagen, auch viele Sachen verändert. Ich sage auch zum Beispiel, wenn ich die Bewerbungen, die wir bekommen, das ist seit einer Zeit lang, hatte ich wirklich, keine Ahnung, über 50% Bewerbungen von Frauen. Na, also das ist halt auch sowas, was sich halt auch einfach verändert, dadurch, dass halt mehr Frauen einfach sichtbar im Gaming sind, egal ob es jetzt auf Streaming-Seite ist oder auf journalistischer Seite oder bei PR oder wo auch immer, das macht halt was. Und das trägt dann halt auch was best also zum Besseren bei. Oder halt auch, dass einfach jetzt mehr und mehr das Gaming, also Videospiel an sich, sich auch immer mehr diversifizieren, dass es halt ein größeres Angebot gibt. Ne? Und vor allem auch im Mainstream irgendwo, dass halt nicht immer nur so, ach, Videospiel, das ist ja das, wo man auf irgendwas schießt. Ja, auch, aber es gibt halt auch noch andere Sachen. Und zwar nicht nur, es gibt halt nicht nur Shooter und irgendwie Farmville, sondern es gibt auch sehr, sehr viel dazwischen. Und ich glaube, das ändert halt auch einfach was. Also, ja, ich sag ja immer, mit jeder irgendwie neuen Konsolengeneration kommen halt auch einfach mehr Frauen rein. Durch die Pandemie, ne, kamen halt auch einfach so ein Schwung neuer Gamer und GamerInnen dazu. Einfach Leute, die sich halt jetzt mit Videospielen beschäftigen. Und auch so eine ganze Generation, die halt nicht mehr so dieses, so eine krasse, das ist übrigens nur ein Jungs-Hobby, wie es vielleicht früher teilweise gesehen wurde, das verändert sich halt nach und nach. Also das sieht man schon, auch wenn noch immer nicht alles perfekt ist und man halt trotzdem immer noch, oder wie du halt sagtest, es ist halt das Internet, da kriegt jeder irgendwie blöde Kommentare, egal ob gegenderte blöde Kommentare oder nicht oder sexistischer Mist oder nicht. Aber es hat sich halt einfach schon viel verändert. Das und viel zum Positiven gewandelt und viele, ja, viele neue Leute sind ins Gaming gekommen und entdecken halt jetzt, keine Ahnung, Videospiele, die ich mir als Kind oder irgendwie als Teenager einfach nur so noch nicht mehr hätte erträumen können. Na, dass es sowas irgendwie, sowas super Spezifisches für mich vielleicht auch gibt. Nicht nur Katzenspiele, aber auch. Ja, also es tut sich schon einiges, aber es ist halt, wie alles in der Gesellschaft, sind wir halt vielleicht noch nicht da, wo wir gerne wären.
So, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe noch so zwei, drei Fragen von der Community bekommen, die ich noch in den letzten 10 Minuten, sage ich jetzt mal, noch unterbekommen möchte. Nämlich, die Frage kann Dimi beantworten, ob es, das passt noch ein bisschen zum Thema, zum einen gibt es Unterschiede bei Anfragen zwischen Männern und Frauen. Hast du da Erfahrung gemacht, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst von einem Publisher, kannst du das und das bewerben? Ob die anders aussehen bei dir als vielleicht bei männlichen Kollegen?
Nee, also wenn es direkt um den Stream geht, tatsächlich noch nicht. Also natürlich gab es immer mal so unangenehme Einzelfälle, aber so bei diesen ganzen allgemeinen Fragen, wenn ich irgendein Spiel vorstellen soll, wenn es wirklich darum geht, das in meinem Stream zu machen, nee, tatsächlich nicht.
Und positiv.
Ja, also bei Events und Messen ist es was anderes, aber so im Stream tatsächlich nicht, nee.
Was hast du denn beim Messen dann für Unterschiede? Also meinst du, dass das, was du immer erwähnt hast, man muss wie ein Model aussehen, um auf der Bühne stehen zu dürfen?
Ja, also da hatte ich schon mal eine Situation, dass ich gefragt habe, zum Beispiel nach Feedback oder so, was ich hätte besser machen können und mir dann einfach nur als Feedback gesagt wird, ja, bisschen Sonnenstudio und Sport machen. Was?
Alter.
Sowas halt. Vor nicht allzu langer Zeit auch mal bei so einem Fotoshooting eben. Wir hatten zwei Frauen, zwei Männer und wir Frauen wurden sehr viel gestylt mit Lippenstift und. Und naja, wer mich kennt, weiß, wie ich, also passt nicht so zu mir. Und dann wurde uns eben gesagt, ja, und jetzt schön, wie ihr halt seid, ne? Schön natürlich als Gamerin auftreten. Und wir waren so, okay, cool, mit Löckchen und Lippenstift und allem und haben uns super unwohl gefühlt. Da war es schon anders. Also da sollten wir es gleichzeitig weiblich präsentieren, aber doch bitte auch natürliche Gamerin sein. Und das war für uns halt super blöd, vor allem neben unseren männlichen Kollegen, die Haarspray ins Gesicht bekommen haben und aussahen wie, naja, ne, ganz normal halt. Aber eben, wie gesagt, gerade, also diese Real-Life-Anfragen sind. Habe ich leider schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das ist immer so 50-50 wirklich so. Aber alles, was in meinem Stream bleibt und was wirklich fokussiert einfach nur aufs Spielen ist, da habe ich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Das ist wirklich immer, dass es ganz egal ist, ob ich eine Frau bin oder nicht. Denen ist es tatsächlich dann wichtig, dass das Spiel einfach nur gut präsentiert wird. Und ich glaube, die wählen sich auch sehr bewusst tatsächlich Leute aus, die eben nicht unbedingt auch einfach immer nur die größte Reichweite haben, sondern vielleicht auch so ein bisschen, wo kommt denn das Spiel am besten rüber?
Ich glaube, falls die Frage darauf bezogen wurde, ob man, kann ja sein, dass es das vielleicht auch so gemeint ist, ob man Anfragen speziell für Sims bekommt oder sowas, wo man sagen würde, viele Leute behaupten, ja, das spielen hauptsächlich Frauen oder weiß ich nicht, andere, Animal Crossing. Da bist du wahrscheinlich bei jetzt, also ich denke mal auch mit mir einer Meinung, man kriegt meistens Anfragen von Spielen, wo die dann vorher schon gesehen haben, du hast was Ähnliches schon mal gespielt, das könnte dir gefallen, dass es wirklich auf die Person bezogen ist und nicht auf dein Geschlecht.
Ja, definitiv. Absolut. Ja, also ich bekomme keine Hello Kitty oder sonst was Anfragen. Nee.
Wobei Katzensuchspiele, da würdest du dich drüber freuen.
Würde ich sofort machen.
ja. Ray, wenn du zu der Frage auch irgendwie was hast, dann ne, kannst du auch einfach dazwischen irgendwie
Nö,
was.
nö. Also, nee, also im besten Fall ist halt, ich meine, das ist halt auch, wo ich sage, okay, da machen halt Leute ihren Job richtig, wenn sie jetzt sagen, okay, was hat die Person irgendwie vor behandelt oder sowas und dann halt Anfragen draufstellen, anstatt zu gucken, okay, die ist eine Frau, die spielt doch garantiert Cooking Mama. Wobei doch, da habe ich tatsächlich mal eine Anfrage, da habe ich tatsächlich so eine Mini-Anekdote. Es gab da mal so einen Nintendo-Club oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich irgendwann mal da angemeldet und habe halt meine Spiele registriert, die ich hatte für die Wii und DS. Und hab angegeben, was quasi meine Interessen sind. Und ich hatte halt wirklich, da waren, glaube ich, nur Resident Evil-Spiele drin und irgendwie noch so ein paar andere Tomb Raider und keine Ahnung. Und ich konnte meine Interessen, habe ich Action-Adventure, Shooter, ich glaube Horror und sowas. Und ich habe ausschließlich von Nintendo Mails bekommen, die darauf eingegangen sind, dass ich eine Frau bin. Ich glaube, mein Favorit war, da war ich Anfang 20 irgendwie, werde Deutschlands fitteste Job-Mom. Und ich, Sport-Mom oder so. Was? Was? Ich habe keine Kinder. Ich will keine Kinder. Ich spiele doch nur Resident Evil. Wo kommen die Kinder her? Das war ganz wild. Also da war wirklich so, ich habe so mehr oder weniger marketingtechnisch alles präsentiert, was man hätte verwenden können. Es wurde alles ignoriert, außer dieser kleine Haken, den ich bei weiblich gesetzt habe. Aber ja.
Wie ist das bei dir, Chiara?
Welche Frage habe ich gerade gestellt? Achso, mit PR. Achso, ja, genau. Ja. Ich bin manchmal so gedanklich. Ich versuche da so ein bisschen eine Struktur heute mal reinzubekommen. Gedanklich schon so beim nächsten Ding. Nee, habe ich auch bisher nicht die Erfahrung gemacht. Also ich hatte einmal eine Sache, aber ich glaube, das hatte nichts mit meinem Geschlecht zu tun, sondern weil die unbedingt eine gewisse Storyline aufbauen wollten. Das war eine Sendung für das Öffentlich-Rechtliche, also für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Und da ging es um Freundschaften, Online-Freundschaften, die man geschlossen hat, oder generell Freundschaften, die irgendwie mit Gaming zu tun haben. Und dann wollten mich einladen, haben gefragt, ja, hätte ich da eine Person? Und eine Person hätte ich nennen können, aber von der weiß ich, die hat absolut keinen Bock, vor der Kamera zu sein. Ray kennt diesen Menschen.
Dieser Mensch, finde ich richtig.
Dieser
gut.
Mensch.
Dieser Mensch.
Ja, und dann habe ich halt gesagt, ja, wird, also ist ein Arbeitskollege von mir, verstehen uns richtig gut, machen super viel zusammen und so. Und dann ging es bei dem Telefonat, ja, aber ihr seid nur Freunde. Hat sich da nicht noch irgendwie mehr entwickelt? Stand nicht dann irgendwer auf die andere Person und so? Und ich, nein, wir sind nur Freunde. Und die hat die ganze Zeit deswegen nachgefragt, weil sie scheinbar eine Storyline aufbauen wollte, dass wir uns dann irgendwie verliebt haben beim Arbeiten, Zocken oder was auch immer. Und ich habe dann immer wieder gesagt, nein, wir sind kein Paar, wir sind nur Freunde. Was? Warum verstehst du mich nicht? Und zum Schluss hatte ich da auch keine Lust irgendwie mehr gehabt, daran teilzunehmen. Weil, ja, das ist die schlimmste Art von redaktioneller Arbeit, wenn man einfach nur seine Storyline etablieren möchte und die Wahrheit einfach mal außen vor lässt.
Aber das ist halt so, also das kriege ich halt auch ganz oft. Also ich habe das Gefühl, viele Anfragen ich auch zum Thema Sexismus oder halt über Frauen Dinge reden und sonst was bekomme. Und ja, einerseits, ne, setze ich mich halt für Diversität ein und all sowas, aber halt trotzdem so die, ich rede auch übrigens gerne über andere Dinge. Fun Fact, also Das ist halt so krass, wie viele, und vor allem wie viele Anfragen kommen, wo du einfach genau das hast, dass halt Leute eine bestimmte Narrative haben, die sie halt einfach nur bedient haben wollen. Und das, also das finde ich halt richtig, richtig schlimm. Also da so gerne ich irgendwie über Diversität rede, das ist dann immer das, wo ich sage, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Oh, oder halt noch die Sache, Anfragen zum Thema Sexismus, da hatte ich ja auch mal vor langer Zeit einen riesen Tweet drüber rausgehauen, dass ich, wenn ich zu irgendwelchen Talks eingeladen werde, handelt sich das immer nur um das Thema Sexismus und wie es ist, als Frau in der Videospielindustrie zu sein. Und ja, es ist ein wichtiges Thema, aber es wäre sehr schön, einfach mal zu Talks eingeladen zu werden, wo es allgemein um Videospiele geht. Weiß ich nicht, ich könnte über E-Sport reden, ich könnte, oder jetzt heutzutage würde ich sagen, vielleicht schätze ich mir das nicht mehr so viel, wie es damals war vielleicht. Ich könnte über Persona reden, ich könnte über so viele Sachen reden. Trash-Simulatoren, keine Ahnung, da die und mich ein für From-Software-Games oder so. Wir könnten über den ganzen Kram reden und dann ist es halt immer, ja, kannst du mal erzählen, wie es so ist, voraus zu sein, zu streamen? Ja, aber das habe ich schon so oft gemacht, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr und ja, dementsprechend antworte ich auf solche Mails nicht mehr.
Es ist halt so traurig, weil es ist halt so ein wichtiges Thema, aber man beantwortet halt irgendwie gefühlt dieselben drei Fragen dann halt immer wieder. Und was halt auch so schlimm ist, ist darauf reduziert zu werden. Weil das war auch mal, da hat mal jemand, ich glaube im GameStar Forum war, das hat quasi gesagt, ja, ich habe halt ein Problem damit, dass Ray sich so darauf reduziert, ne? Und irgendwie ich so, hä, du reduzierst mich darauf? Ich habe halt auch schon, keine Ahnung, ich habe schon im Radio über Terror in Spielen geredet. Ich habe mehr Artikel in meinem Leben über Batman geschrieben als über Frauen im Gaming. Und trotzdem will ich für niemanden die weirde Batman-Frau, was ich ein bisschen als persönliche Beleidigung auch sehe, bin ich ganz ehrlich. Also das könnte ich jetzt langsam schon mal sein. Na, aber das ist halt so dieses, nee, ich rede darüber auch. Und die Betonung liegt auf auch. Ne? Aber für die paar tausend Artikel, die ich halt geschrieben habe, ist es prozentual gesehen, wo es sich halt um diese Themen gedreht hat, sehr wenig. Oder halt auch, ne, wie viele Anfragen ich einfach absage, weil ich halt auch mal über andere Sachen reden will oder merke, okay, ihr stellt die Fragen, die ich schon tausendmal beantwortet habe, brauche ich nicht nochmal beantworten. Hm. Das ist immer so dieses, das mag ich halt auch nicht, darauf reduziert zu werden. Weil ich finde es ein wichtiges Thema, ich setze mich dafür ein, aber halt nur, wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade auch irgendwas, wo man tatsächlich was voranbringen würde. Und ja, das macht halt auch nochmal so einen großen Unterschied irgendwie aus.
Okay, wir sind jetzt mit der Zeit am Ende. Ich würde sagen, zum Abschluss sagt noch jeder einmal, wofür sie bekannt sein möchte. Bei Ray ist es die weirde Batman-Frau. Willst du dich darauf festlegen?
Glaube nicht. Also, wie kannst du jetzt mit so einer Frage kommen? Das ist ja so eine fluffige Frage zum Schluss. Wofür willst du eigentlich bekannt sein? Wow, ey. Keine Ahnung. Also, ich glaube, es gibt viele Expertisen, wo ich sage, für die möchte ich irgendwie bekannt sein. Aber ja, irgendwie, wenn ich halt jetzt so auf meine Karriere gucke, auf das, was ich mache, dann halt schon irgendwie dafür, dass ich halt hoffentlich irgendwas im Gaming besser machen kann, als im deutschen Bereich. Und sei es, das kann alles Mögliche sein, sei es halt einfach, ja, dass ich mich dafür einsetze, irgendwie Gaming für alle. Also, ja, dass Gaming einfach für alle ist. Das ist halt was, was mir immens wichtig ist. Und da geht halt jetzt nicht nur irgendwie das Thema Frauen rein, sondern allgemein Diversität, Accessibility, all das. Also, das ist mir, das finde ich schon gut, dass ich, wenn ich dafür bekannt sein kann, aber eben halt auch für meine vierten. Weirde Vorlieben klingt auch schwierig, wenn ich das so ausdrücke. Aber halt
Ja,
einfach
schon.
für Videospiele, für dafür, dass ich halt einfach, keine Ahnung, gerne Shooter spiele, gerne weirde Katzen spiele, dass ich halt, keine Ahnung, während ich COD spiele, gleichzeitig auf Steam der Katzenspiele spiele. Also, ja. Dabei, ich will nicht nur für eine Sache irgendwie bekannt sein und darauf reduziert werden, um es kurz zu machen.
Okay. Ja, ich habe es jetzt auch eher so quatschig gemeint, deswegen, weil sonst.
Goddammit, Chiara!
Oh,
Was
okay.
musst du noch dazu sagen?
Hey, ich dachte, du sagst halt gute Batman-Spiele, die diese, keine Ahnung, Speedruns oder so. Was würde denn Divi sagen?
Keine Ahnung, Speedruns oder so.
Wow.
Nein, tatsächlich, ja, also schon als, also ich wäre gerne schon dafür bekannt, dass ich die bin, die echt viel Skill hat in Spielen. So. Ja, doch, doch, doch. Das ist eigentlich ganz
Ich auch
cool.
gern,
So,
hab ich aber nicht.
ja, doch so. Klar, man möchte ja auch irgendwie bekannt sein für seine Art, die man halt einfach so hat, ne? So, das ist eigentlich ganz.
Und du, Chiara?
Ich hätte ja auch viel Skill gesagt, aber manchmal hau ich auch richtig Dinge, also manchmal verkacke ich Dinge auch so ultra hart. Aber dann denke ich mir, ich nehme das meistens auch mit Humor. Vielleicht so ein Zwischending, die hat Skill, aber manchmal auch nicht. Aber dann ist auch lustig. Dass ich dafür bekannt sein möchte. So, ich
Ja,
glaube,
passt.
das
Kannst du es in dein Twitch-Profil reinschreiben?
wäre.
Manchmal auch nicht, aber dann ist halt auch lustig. Also, wenn
Eigentlich eine
das
echt
nicht die
gute
Perfekte Kombi
Beschreibung.
ist. Ja,
Ja,
jawohl.
okay, dann ist
Finde ich
das das
gut.
jetzt. Cool.
Ja.
Okay. Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war heute mal, ich weiß nicht, kam es zu strukturiert rüber? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht versuche ich mal ein bisschen Struktur hier reinzubauen, aber ich hoffe, das hat sich in Maßen gehalten und dass es jetzt nicht so überstrukturiert war und sich toll und doch noch wie ein fließendes Gespräch angefühlt hat. Ja, könnt ihr euch natürlich noch mal darüber informieren in unseren jeweiligen Discord-Servern, auf die ihr wahrscheinlich nur kommt, wenn ihr uns nicht bereits schon kennt. Ich weiß nicht, wie man das sonst findet. Ich kann das auf Spotify oder so nicht verlinken. Aber die sind auf unseren Twitch-Kanälen verlinkt. Also Divi und Just Giggles. Ray hat keinen Discord-Server, aber ja, die könnt ihr dann, weiß ich nicht, in den GamePro-Kommentaren ärgern. Oder
Genau,
GameStar oder so.
bitte, ja, definitiv auch mich, nicht unsere Community Manager. Richtig gute Idee.
Nein, schreibt was Nettes. Schreibt nette Dinge in diese Kommentarsektion.
Ja, bitte.
Okay, ja, Leute, wie gesagt, es war mir ein Fest. Wenn ihr nochmal Feedback habt, Discord, wenn ihr noch mehr Ideen habt zu Themen, wo ihr gerne unsere Meinung hören möchtet, dann auch gerne in Discord. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder zum nächsten Questlog-Podcast. Bis zum nächsten Mal.